Liebes Publikum, liebe Gäste, liebe Frau Dr. Uhl, lieber Professor Dr. Bauer, lieber Professor Dr. Meder, mein Name ist Katinka Emming und ich freue mich, Sie im Namen der Stadtbibliothek zu unserer heutigen Abendveranstaltung begrüßen zu dürfen. Anhand der ungewöhnlichen Bestuhlung sehen Sie bereits, dass etwas Besonderes auf Sie wartet. Mein Stil, mein Traum, meine Freiheit ist die Abschlussveranstaltung des Gemeinschaftsprojekts Zukünftige Freiheiten vom IZKT, der Merz-Akademie und der PH Ludwigsburg, welches im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2024 stattfindet. Es ist eins von 35 Projekten, welches sich mit dem Thema Freiheit, seinem Wert und seiner Bedeutung beschäftigt und es aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln heraus betrachtet. Ich freue mich wirklich sehr über die heutige Abendveranstaltung und vor allem auch über das Format, denn Bibliotheken zählen zu den wenigen Orten, an denen wir einen solchen Querschnitt durch unsere Gesellschaft antreffen und somit auch einen bunten Strauß an Meinungen vorfinden. Aus diesem Grund möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei den Projektpartnern dafür bedanken, dass sie die Stadtbibliothek Stuttgart als Ort für diese Abschlussveranstaltung gewählt haben. Herzlich willkommen heißen will ich auch die Zukunftsreporter, die uns mit ihren Fragen und den anschließenden Debatten hoffentlich auch ins Grübeln bringen und eventuell auch unsere Meinung hinsichtlich unserer persönlichen Definition von Freiheit vielleicht zum Nachdenken und zu Veränderungen führen werden. Doch nun übergebe ich das Wort an Frau Dr. Uhl und wünsche uns allen einen interessanten und diskussionsreichen Abend.
Ja, vielen Dank, Frau Emminger, für die schöne Gastfreundschaft hier in Ihrem Hause in der Stadtbibliothek Stuttgart und bei der Gelegenheit nochmal, wir nähern uns Weihnachten, wirklich vielen, vielen Dank für die jahrelange schöne Kooperation. Meine Damen und Herren, Sie haben es schon gehört, das ist jetzt hier eine Abschlussveranstaltung eines größeren Projektes. Wir hatten uns beworben auf eine Ausschreibung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung zum Wissenschaftsjahr 2024 zum Thema Freiheit. Unser Projekt Zukünftige Freiheiten, Reportagen aus der Postkarbonengesellschaft des Jahres 2049 hat dann auch den Zuschlag bekommen. An der Stelle möchte ich wirklich allen ganz herzlich danken, die da mitgewirkt hatten. An erster Stelle möchte ich nennen Maria Mohr und Peter Ott von der Merz-Akademie, dort herzlich willkommen. Die beiden haben Studierende der Merz-Akademie mitgebracht und wir haben das verbunden mit einem hochschulübergreifenden Projektseminar zum Thema Freiheit. Daran mitgewirkt hat die PH Ludwigsburg, Ranga Müller und die Uni Stuttgart, mein verehrter Kollege Felix Heidenreich. Dort wurden politikwissenschaftliche Grundlagen diskutiert, aber auch gestalterische Fragen diskutiert, wie man mit dieser Problematik, welche Freiheitspraktiken werden wir im Jahr 2049 überhaupt leben, angesichts der planetaren Grenzen und anderer Herausforderungen, vor denen wir stehen. Und unser Ziel war, nicht nur die Studierenden in einen Austausch zu bringen, sondern auch Bürgerinnen und Bürger der Stadt Stuttgart. Und wir haben hier zusammengearbeitet mit dem Verein Forum Hospitalviertel. An dieser Stelle auch mein herzlicher Dank an den Verein. Uns ist es gelungen, mit Hilfe des Vereins auch eine temporäre Freiheitswerkstatt einzurichten in der Langen Straße. Dank gilt an denjenigen, die uns eine temporäre Zwischennutzung leerstehender Räume ermöglicht hatten. Und wir haben in dieser Freiheitswerkstatt eine Ausstellung gemacht, die konnte man dort sehen. Wir hatten Stammtische eingerichtet, wir hatten dort auch Filme gezeigt und die Studierenden der Merz-Akademie haben im Atelier Leuschnerplätzle so etwas wie ein Basislager für die Produktion ihrer Filme aufgeschlagen. Ja, damit bin ich beim nächsten Modul. Das will ich nur noch kurz in Erinnerung rufen für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Die Studierenden der Merz-Akademie haben dann unter Auswertung der Impulse, die Sie in der Freiheitswerkstatt Atelier Leuschnerplätze bekommen haben, aber auch durch den Kontakt von Expertinnen und Experten Dokumentarfilme produziert, die im Jahr 2049 spielen und sich mit Freiheitspraktiken wie Fahren, Essen, Bauen und Fliegen auseinandergesetzt haben. Diese Filme wurden uraufgeführt und diskutiert im Hospitalhof. Und wir haben auch noch mit Hilfe des Vereins Bürgerrikscha gemeinsam in Bewegung e.V. aus Vaihingen eine Zukunftskinokiste, also eine Rikscha, gebaut, die in Stuttgart unterwegs war und die Filme dort an verschiedenen Orten ganz niederschwellig gezeigt hat. Zum Beispiel am Marienplatz, auf der Kirche St. Maria, in der Uni oder auch im Stadtpalais. Ja, und heute ist nun das große Finale, der große Abschluss unseres Projektes. Und ich freue mich wirklich sehr, dass die Zukunftsreporter mitgemacht haben. Sie haben das Projekt auch begleitet, medial begleitet und wollen heute mit uns ja, abschließend reflektieren, wie es aussieht unter dem Titel »Mein Stil, mein Traum, meine Freiheit«. Welche Freiheitspraktiken können wir uns wie in Zukunft leisten? Wie werden wir Freiheit leben? Und ich freue mich sehr auf eine interessante Diskussion mit uns allen. Und ich darf Ihnen nochmal die Zukunftsreporter hier vorstellen. Carina Frey, Rainer Kohlemann und Alexander Meder. Und begrüßen Sie die Zukunftsreporter mit einem herzlichen Applaus.
Dankeschön. Dankeschön an Elke Uhl. Einen schönen guten Abend. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder in der Stadtbibliothek zusammen mit dem IZKT so eine Debatte machen können. Schön, dass Sie da sind und mitdiskutieren wollen. Sie sitzen hier in einem ungewöhnlichen Arrangement. Das soll an das britische Unterhaus erinnern, wo Regierungsfraktionen und Opposition sich zwei Schwertlängen entfernt gegenüber sitzen, damit man sich nicht ins Gehege kommt. Und wir nutzen dieses Setting, um Ihnen dann am Ende die Möglichkeit zu geben, sich auf die eine oder andere Seite zu schlagen. Das werden wir Ihnen gleich erklären.
Wir wollten noch den kleinen technischen Hinweis geben, dass heute Abend auch Fotos gemacht werden.
Genau, falls Sie nicht auf dem Bild erscheinen wollen, geben Sie dem Fotografen bitte ein Zeichen. So, und wir haben als Zukunftsreporter, die regelmäßig über Zukunftsfragen berichten, mit großem Interesse dieses Projekt verfolgt, auch die Uraufführung der Filme gesehen, uns von den Filmen inspirieren lassen. Wir werden ganz am Ende dieses Abends auch noch einige Beispiele daraus aufgreifen.
Wir Zukunftsreporter sind ein Projekt, wir sind drei Journalistinnen und Journalisten, arbeiten alle als Wissenschaftsjournalisten. Alexander Meder ist an der Hochschule der Medien hier in Stuttgart Professor und wir haben ein Team gebildet, das sich mit Zukunftsfragen beschäftigt, also mit Themen, die heute und in Zukunft für uns als Gesellschaft eine wichtige Rolle spielen. Und da glauben wir eben nicht, dass irgendwie eine tolle Technik vom Himmel fällt und alle Probleme löst, sondern wir sind überzeugt davon, dass wir heute eben die Weichen dafür stellen können, diese wichtigen gesellschaftlichen Themen und Herausforderungen auch zu lösen und zu gestalten. Und dazu schreiben wir Texte, die Sie bei uns auf der Seite der RIF-Reporter lesen können. Machst du einmal weiter?
Du wolltest dich noch vorstellen und den Rainer?
Wir wurden namentlich noch vorgestellt. Okay, mein Name ist Carina Frey, Rainer Kohlemann und Alexander Meder. Genau. Wir gehören zu den RIF-Reportern. Die RIF-Reporter sind die Genossenschaft freier Journalisten. Da haben sich also freie Journalisten zusammengeschlossen, um über diese Plattform unabhängig, werbefrei über Themen zu schreiben, die sie schon lange verfolgen, die sie persönlich sehr wichtig finden. Sie finden da Texte zu aktuellen Themen, sie finden Analysen und sehr viele Hintergrundberichte, die in die Tiefe gehen und ihnen da auch Einblicke geben, die sie sonst in der normalen Berichterstattung nicht unbedingt lesen können. Und wir berichten da eben auch über diese Zukunftsthemen, aber uns ist wichtig, dass wir mit Ihnen auch in den direkten Dialog treten und über diese Themen eben gemeinsam sprechen. Und dafür haben wir ein Format entwickelt und das ist die Unterhausdebatte, die eben schon erwähnt wurde.
Ja, da sind wir gleich mittendrin und Zukunft, spannendes Thema, tolles Thema. Wir haben sehr viele Beiträge von Studierenden auch gesehen, Filme. Und häufig ist es bei diesen Themen so, dass man sich irgendwo hinsetzt, es wird dann was vorgeführt, man findet das interessant oder nicht, diskutiert ein bisschen darüber und dann geht man wieder. Was Sie heute hier erwartet, ist ein bisschen was anderes, denn heute sind eigentlich nicht wir die wichtigen Leute hier, sondern Sie. Wir werden mit Ihnen über Zukunftsfragen diskutieren und wir werden Sie nach Ihrer Meinung fragen. Und um diese Diskussion auf den Weg zu bringen, stellen wir Ihnen eine Frage, die Sie einfach nur mit Ja oder Nein beantworten. Jetzt sage ich einfach mit Ja oder Nein beantworten. Bei manchen Fragen wird es so sein, dass Sie sagen, ich würde eigentlich ganz gerne in der Mitte sitzen. Sie sehen ja an der Ordnung der Stühle, wie wir das aufgebaut haben, dass es bei uns keine Mitte gibt. Das hat einen ganz guten Grund, nämlich nicht, dass wir die Menschen polarisieren wollen, wie man vielleicht glauben könnte, sondern manchmal müssen einfach Entscheidungen getroffen werden, wo es keine Mitte gibt. Man muss auch als Politiker oder als Verantwortlicher für irgendetwas irgendwann mal sagen, wir machen das nun so oder so und man kann nicht die ganze Zeit in der Mitte sitzen. Und deshalb wollen wir Ihnen das auch gar nicht erlauben, sondern wir würden dann gerne, dass Sie nach der Frage sich auf die Ja- oder Nein-Seite setzen. Die Ja-Seite, Nein, wird jedes Mal mit so einem Pfeil angezeigt. Sie können allerdings, wenn Sie feststellen, ah, vielleicht bin ich auf der Ja-Seite doch falsch aufgehoben, wenn Sie die Argumente der Nein-Seite hören, gerne den Platz wechseln. Also es ist jetzt keine Lagerbildung, die wir hier vorschlagen, wo Sie sich zwingen, jetzt da zu bleiben, sondern wir wollen genau das Gegenteil. Wir wollen eine schöne Diskussion mit Ihnen führen. Und wenn jemand sagt, eigentlich stimmt's und ich bin doch dagegen oder ich bin doch dafür, sind Sie herzlich eingeladen, die Seite zu wechseln. Dann werden Sie bei den Fragen, auf die Sie sicherlich jetzt auch schon spannend warten, natürlich überlegen, kann ich die überhaupt beantworten? Das sind Fragen, die sehr nah eigentlich an Ihrem Leben sind. Trotzdem sind sie nicht einfach. Also es sind einfach Dinge, wir wollen tatsächlich versuchen, dass Sie mal drüber nachdenken und wir werden danach auch ins Publikum gehen und Sie befragen, warum Sie sich für oder gegen etwas entschieden haben. Es gibt bei uns, wir sind kein Quiz, es gibt bei uns keine Punkte, dass irgendwie eine Antwort richtig oder falsch ist. Wir gucken auch nicht danach, ob da ganz viele Menschen auf der einen oder anderen Seite sitzen. Jemand, der alleine auf der einen Seite sitzt, kann genauso gute Begründung für seine Idee haben, wie auf der anderen Seite zu sitzen, sondern es geht uns darum, die Meinung auszutauschen und deshalb genau dieses Prinzip. Und wir wollen ausloten heute Abend, welche Freiheiten wir uns eigentlich für die Zukunft wünschen. Und wünschen kann man sich immer viel, aber gleichzeitig auch, welche Freiheiten wir uns Zukunft eigentlich uns noch leisten können. Und das ist das Format, mit dem wir heute unterwegs sind und ich freue mich sehr auf Ihre Mitarbeit.
So, und vor jeder Frage haben wir 3-4 Folien, um Sie ein bisschen auf das jeweilige Thema einzustimmen. Erstmal Freiheit. Wir haben eine begriffliche Unterscheidung mitgebracht aus der Philosophie, die auf Isaiah Berlin zurückgeht. Die der positiven und negativen Freiheit. Im Deutschen sagt man auch manchmal der Freiheit von etwas oder der Freiheit zu etwas. Die negative Freiheit haben Sie dann, wenn Hindernisse fehlen. Ja, niemand zwingt Sie zu etwas, niemand drängt Sie, sondern Sie können einfach das umsetzen, was Sie wollen. Bei der positiven Freiheit brauchen Sie bestimmte Dinge, zum Beispiel Selbstkontrolle. Sie müssen Ihren inneren Schweinehund überwinden. Auch dabei könnte man Sie ja unterstützen oder hemmen. Und ein Gedanke, der über all diesen postkarbonen Reportagen aus der Zukunft lag, ist natürlich die Klimakrise. Sie sehen sie hier in diesem Schaubild. Die schwarze Linie sind die CO2-Emissionen, die wir schon produzieren, 40 Milliarden Tonnen im Jahr weltweit. Die rote Linie ist das, was wir politisch anstreben im Moment. Der Bereich wird immer größer, immer unsicherer, je weiter wir in die Zukunft gehen. Und die grüne und die blaue Linie sind die Emissionen, so müssten sie verlaufen, wenn wir das 2-Grad-Ziel oder das 1,5-Grad-Ziel einhalten wollen. Und Sie sehen, die Linien gehen in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts auf Null, zum Teil sogar in den negativen Bereich. Und die Frage, die wir uns dann stellen, das schränkt natürlich unsere Freiheit ein, die Naturkatastrophen, die wir erwarten, aber auch der Klimaschutz und die Anpassungsmaßnahmen, die nötig sind, werden uns eine ganze Menge abfordern.
Wir erleben weltweit einen Trend hin zur Individualisierung und Individualisierung ist eng mit der Idee von persönlicher Freiheit verbunden. Es gibt eine Studie, da haben Wissenschaftler untersucht, eben wie sich die Individualisierung weltweit so entwickelt hat. Die haben sich das in ungefähr 80 Ländern angeguckt und haben festgestellt, seit den 1960er Jahren ist in fast allen diesen Ländern hat die Individualisierung zugenommen. Die haben das untersucht beispielsweise an sowas wie der Zahl der Single-Haushalte. Ist es für mich ein Wert, dass mein Kind zu eigenständigem Denken erzogen wird und so weiter. Und man dachte eigentlich, diese Individualisierung ist eng an westliche Industriegesellschaften gekoppelt, aber das ist nicht so. Also auch in anderen Gesellschaften nimmt die Individualisierung zu. Das hat was mit sozioökonomischer Entwicklung zu tun. Steigender Bildung, steigender Wohlstand führt zu mehr Individualisierung. Und damit ist eben dieser Gedanke der Freiheit des Einzelnen sehr eng verbunden. Und es gibt die Vorstellung der natürlichen Harmonie, also wenn man wirtschaftliche Eigeninteressen verfolgt, dass man damit das größtmögliche Gemeinwohl auch erreicht. Das ist ein Kerngedanke davon.
Ja, Sie haben es jetzt schon gehört, wir sprechen heute über Freiheiten, wir erleben den Trend der Individualisierung, wir werden auch darüber sprechen müssen, dass Freiheiten vermutlich eingeschränkt werden müssen und wir wollen mal mit einer einfachen Sache beginnen, nämlich es gibt viele Menschen, die sich gerade jetzt im Dezember oder vornehmlich auch am 1. Januar freiwillig einschränken, die auf bestimmte Freiheiten verzichten, nämlich die sagen, ich habe einen guten Vorsatz für das neue Jahr. Es gibt natürlich auch Karikaturisten, die ganz interessante Vorschläge machen, was man machen könnte, aber es gibt natürlich auch Wissenschaftler, die gute Vorschläge, Vorträge, gute Ideen für das nächste Jahr untersuchen. Und man stellt halt fest, dass jedes Jahr, das ist seit vielen Jahren die gleiche Zahl, so etwa 40-50% der Menschen gute Vorsätze fürs neue Jahr sich vornehmen. Das ist ein relativ hoher Anteil, also fast jeder Zweite tut so etwas. Und wenn man sich anschaut, was die guten Vorsätze sind und diese Umfrage, die ich jetzt hier zitiere, ist vom also Ende Oktober, Anfang November, also ganz aktuell. Da sagen 55% der Deutschen, die sich vorgenommen haben, gute Vorsätze zu haben, sie wollen mehr Sport machen. Ebenso viele wollen Geld sparen. 50% wollen sich gesünder ernähren, was ganz interessant ist, weil es ja auch eine Diskussion darüber gibt, ob man bei der Ernährung Freiheiten einschränken soll. Vielleicht kommt man diesen Menschen ja schon entgegen. 43% sagen, sie wollen mehr Zeit mit Familien und Freunden verbringen. 38% wollen abnehmen. Das ist übrigens auch ein Thema, was jedes Jahr wieder vorkommt. Und interessanterweise verändern sich diese Ziele seit Jahren überhaupt gar nicht. Also die Deutschen wünschen sich fast immer dieselben, machen immer dieselben Vorsätze und ebenfalls interessanterweise mehr für die Umwelt tun, sagen so das wechselt zwischen 10-20%. Also wir sehen zwar eine Klimakrise, aber nur 20% sagen als guten Vorsatz, sie wollen mehr für die Umwelt tun. Und wie gesagt, das lässt sich schon seit Jahren in dieser Form darstellen und manchmal sind diese Vorsätze natürlich auch ein Mittel, um mehr Freiheit zu gelangen. Wenn ich sportlicher bin, kann ich vielleicht mehr Aktivitäten machen, aber das führt uns eigentlich auch zur ersten Frage.
Und diese Frage lautet, wollen Sie sich 2025 zu etwas zwingen? Wenn Sie das vorhaben, dann wäre diese Seite, auf der ich hier stehe, die richtige Seite. Wenn Sie sagen, nein, das mache ich nicht, dann ist die Nein-Seite dort drüben. Und jetzt sind wir mal gespannt. Okay.
Wir sehen, manche denken ein bisschen noch nach. Es scheint noch nicht bei allen ganz entschieden zu sein, aber wir haben doch
aber
ungefähr...
Aber viele saßen zufällig schon auf der richtigen Seite. Das ist interessant.
Aber ich habe hier eine Wechslerin, da würde ich nämlich gleich mal anfangen. Sie sind hier rübergekommen und Sie sagen, ja, ich möchte mich zu etwas zwingen. Ist das das, was wir da genannt haben, also mehr Sport, gesünder ernähren? Sind das auch Ihre Vorsätze oder denken Sie an was anderes?
Genau, Massenwunsch, gesünder ernähren.
Und ist das auch bei Ihnen, dass Sie das sich jedes Jahr wieder vornehmen oder ist es jetzt dieses Jahr eigentlich sozusagen das... Der Start jetzt mal, der erste Ansatz.
Aktuell Blutwerte gesehen.
Okay, Sie haben also einen konkreten Anlass jetzt.
Ja.
Okay, sammeln wir noch ein, zwei weitere Beispiele. Darf ich Sie fragen, was Ihre Vorsätze sein werden?
Ja, das ist ein bisschen geheim.
Okay, aber hat es etwas mit Zwang zu tun?
Ja, es hat auch damit zu tun, den Zwang vielleicht nicht ganz so zwanghaft zu betreiben. Da müsste ich mich zwingen.
Okay, also jetzt das Leben etwas entspannter angehen. Okay, frage ich hier noch einen dritte Person? Ach so, entschuldigen Sie, das haben wir noch nicht erzählt. Wir sind Journalisten und geben das Mikro nie aus der Hand.
Ah, so. Ich möchte keine Plastikflaschen mehr kaufen. Also keine einzige mehr, das ist das Ziel.
Und müssten Sie dadurch richtig was umstellen im Leben?
Definitiv immer eine eigene Flasche dabei haben. Wirklich darauf achten morgens, dass sie auch wirklich dabei ist, damit man dann auch auffüllen kann.
Okay, also ist schon mit Gewohnheitsänderungen verbunden.
Ich frage mal hier nach, Sie sagen, Sie wollen sich im nächsten Jahr zu nichts zwingen. Woran liegt das? Weil Sie gute Vorsätze, haben Sie da schlechte Erfahrungen mitgemacht oder warum?
Ja, manchmal bin ich dann auch im Widerstand zu mir selber. Also ich bin früher ein Trotzkind gewesen und ich mache es lieber irgendwie so ein bisschen, dass es nicht so streng ist für mich. Also so, sowohl als für, als wieder und so weiter. Also ich sage halt einfach, also wo ich streng bin, ist beim Umweltgedanken. Ich kaufe mir nie wieder ein Auto. Ich nehme in Kauf, dass ich vielleicht dann nicht mehr Auto fahren kann. Aber ich werde nie wieder Auto fahren.
Aber dann würde man ja schon sagen können, dass Sie sich eigentlich doch zu was zwingen und eigentlich vielleicht doch auf der anderen Seite setzen könnten, oder?
Ja, schon könnte ich. Aber das ist ja jetzt nicht so, also ich weiß nicht, so tragisch, weil ich wohne in Stuttgart. Ich habe es ja bequem.
Also wenn
so richtig unter dem Nein.
Also wenn wir ein anderes Verb benutzt hätten statt zwingen, dann würden Sie vielleicht auf der anderen Seite sitzen.
Ja, aber ich spare halt viel Geld auch. Ist doch auch schön. Und auch was für die Umwelt. Das ist für mich gut. Und Sie meinen, ich sollte jetzt darüber sitzen?
Nee, Sie können das. Wir machen hier keine Vorschriften, wer wo sitzt. Wir fragen nur nach, warum jemand auf einer Seite sitzt.
Ja, Sie sitzen ja auch auf der Nein-Seite. Haben Sie keine Vorsätze oder sagen Sie, das ist kein Zwingen?
Ja, also ich zwinge mich jeden Tag aufzustehen, aber das haben Sie wahrscheinlich nicht gemeint. Prinzipiell wüsste ich nicht, warum ich das am 2025 festmachen würde. Und ich habe jetzt nichts speziell im Kopf, wo ich sage, okay, ich muss das jetzt machen, sonst geht die Welt unter.
Okay.
Gut, dann frage ich hier weiter. Wie sieht es bei Ihnen aus?
Es gibt nichts Definitives, aber es wird immer einen Zwang geben. Irgendwas wird man sich immer entscheiden, was man machen muss, was man vielleicht nicht möchte.
Du bist da mal hier direkt rübergelaufen von der Ja- zur Nein-Seite. Du hast keine Vorsätze oder ist es für dich auch das Wort zwingen gewesen?
Ich hänge am Verb auch. Also ich würde sagen, es gibt viele Zwänge und es gibt Dinge, die ich mir vornehme. Aber wenn ich jetzt anfange, mir noch Zwänge aufzuleben, also mir reichen die Zwänge des Lebens mit Alltag und Familie und da muss ich nicht noch zusätzlich zu viel Druck ausüben.
Aber Vorhaben ist dann für dich was anderes, als sich selber zwingen.
Genau. Es gibt ganz viele Sachen, die ich versuche zu machen, viel Fahrrad zu fahren, möglichst keine Flugreisen und so, aber ich betrachte nichts als, also wenig Sachen als absoluten Zwang, weil das einfach im Alltag dann sonst zu anstrengend wird.
Also so eine gewisse Flexibilität zu sagen, ich nehme mir das zwar vor, aber es ist auch okay, wenn ich mal abweiche.
Genau, zumal es auch nicht nur um mich geht, es geht ja auch um mein Umfeld, was ich dann auch mitnehmen müsste. Also wenn ich meiner Familie sage, wir wollen nie wieder ein Carsharing-Auto verwenden und nur noch mit der Deutschen Bahn fahren, das erzeugt halt auch Zwänge.
Das verstehe ich, ja.
Ich frage einmal noch hier auf der Nein-Seite, Sie sitzen hier, weil Sie auch keine Zwänge auf sich selber zulassen oder ausüben wollen oder warum, oder finden Sie Vorsätze insgesamt blöd oder sind Sie zufrieden, so wie Sie leben und sagen, das geht alles so weiter?
Also das mit den Zwängen ist natürlich so eine Sache. Natürlich stehe ich unter Zwängen und ich würde auch sagen, mein Verhalten ist in vielen Bereichen dringend verbesserungsbedürftig. Aber ich habe Schwierigkeiten mit diesem Begriff des Zwingens und misstraue mir da auch selbst. Außerdem bin ich katholisch sozialisiert und verzeihe mir auch relativ viel. Auch in Bereichen, in denen ich weiß, dass ich mich eigentlich anders verhalten sollte, als ich es tatsächlich tue.
Das ist ja spannend. Da haben wir ja schon etliche Begriffe gefunden, die zu diesem Umfeld gute Vorsätze zwingen, eigentlich so gehören.
Okay, die erste Frage, auch so ein bisschen, um sich kennenzulernen und ein paar erste persönliche Beispiele zu hören, gehen wir einen Schritt weiter.
Wir kommen mal zu den Dingen, wo wir wirklich gezwungen werden. Also es gibt ja schon etliche Zwänge, also neben den Zwängen morgens aufzustehen, worüber man natürlich sicherlich darüber reden könnte, ob das ein Zwang ist, aber für die meisten ja wohl schon, gibt es natürlich auch Zwänge, die einfach angeordnet sind, die einfach entstanden sind. Und es gibt einige, über die wir uns vielleicht heute wundern. Und eines der Beispiele, das wir gerne in unseren Debatten benutzen, ist das Beispiel der Gurtpflicht. Die Gurtpflicht kam erst zum 1. Januar 1976, also bis 1975 sind die Menschen in Deutschland ohne Gurt rumgefahren, obwohl es Sicherheitsgurte in Autos gab. Und ich habe die Zahlen mal nachgeguckt, freiwillig haben nur 12% der Deutschen den Gurt benutzt. 88% dachten, das ist eine schlechte Idee, das schränkt mich ein. Und es hat, der Spiegel hat tatsächlich dieses Cover gemacht, gefesselt an Steuer. Und Deutschland ist tatsächlich, wie man heute noch nachlesen kann, gespalten gewesen. Die Menschen hatten Angst, sich anzuschnallen mit so interessanten Argumenten. Wenn ich dann einen Unfall baue, komme ich gar nicht mehr so schnell aus dem Auto raus, weil ich ja angeschnallt bin. Das ist insofern seltsam, als dass Unfallforscher auch zu dem Zeitpunkt schon gesagt haben, naja, meistens sind sie schon quer durchs Auto geflogen und deshalb ist das eigentlich kein guter Zustand. Aber trotzdem haben die Leute gesagt, nein, ich möchte das selber entscheiden, ich will da nicht gezwungen werden. Viele Menschen hatten auch die Sorge, dass sie eingeengt werden, gerade für Frauen war das ein Thema, dass sie nicht mehr gut atmen könnten. Einige fürchteten sogar Bewusstlosigkeit, wenn der Gurt zu nah an die Brüste kommt und all diese Dinge. Also Diskussionen, die wir, glaube ich, heute ganz anders sehen, weil heute müssen alle angeschnallt fahren und die auch eine ganz gute Wirkung gehabt haben. Denn man mag das vielleicht nicht mehr wissen, 1975 gab es 20.000 Verkehrstote jedes Jahr. Zurzeit haben wir ungefähr 3.000 und die Anschnallpflicht war tatsächlich der erste Hebel dazu, dass diese Zahl so deutlich geringer geworden ist.
Genau, ich habe jetzt keinen Zwang Ihnen mitgebracht, sondern eine gesellschaftliche Entwicklung, die auch zu Zwang vielleicht bei den einen führen kann, die empfinden das so, andere empfinden es als Freiheit, nämlich das zunehmende Wissen, das wir haben, weil wir beispielsweise Daten auswerten können. Also viele Menschen haben einen Fitness-Tracker und tracken jetzt ihren Schlaf. Dann sagen manche, mir tut das gut, wenn ich sehe, wie da die Kurve ist, dann kann ich mein Schlafverhalten darauf anpassen. Andere vertrauen aber gar nicht mehr ihrem Gefühl, sondern gucken nur noch auf die Uhr und schlafen dadurch viel schlechter, weil sie irgendwie jeden Tag erfahren, dass sie eigentlich schlecht schlafen. Also dieses Wissen kann auch einschränkend sein. Oder ein anderes Beispiel ist das Mammographie-Screening, wo manche Frauen früher erkennen oder die Diagnose bekommen, dass sie Brustkrebs haben, behandelt, früher eine Behandlung starten können. Aber es gibt eben auch sogenannte falsch-positive Befunde, also auffällige Befunde, obwohl gar nichts Auffälliges ist, was zu einer Übertherapie und auch natürlich zu Angst und Sorge führen kann. Und dann habe ich Ihnen ein ganz aktuelles Beispiel noch mitgebracht. Und zwar gibt es die Diskussion, dass Neugeborenen-Screening, also die Babys, die neu geboren sind, denen wird aktuell Blut abgenommen, wird auf bestimmte Krankheiten untersucht. Das könnte man ausweiten um eine umfassende Genanalyse, um dann zu gucken, ob es Gendefekte gibt, die möglicherweise zu Krankheiten führen werden. Auch da wieder das Ziel, dass man es früh weiß, früh in eine Behandlung einsteigen kann. Aber bei solchen Untersuchungen werden dann eben auch Gendefekte entdeckt, die möglicherweise nie ein Problem machen oder in einem sehr späteren Leben. Und dann ist es auch die Abwägung, hilft mir dieses Wissen weiter, macht es mir Sorge, hat das Kind, das noch gar nicht entscheiden kann, vielleicht auch ein Recht auf Nichtwissen und führen solche Untersuchungen vielleicht irgendwann auch zu so einer Art Zwang, sie vornehmen zu müssen. Also das sind Entwicklungen, wo man einfach abwägen muss, und darüber reden muss, ob dieses Wissen zu mehr Freiheit oder zu mehr Einschränkungen führt. So, dann hatten wir vorhin schon das Beispiel angeführt, dass viele Menschen sagen, sie möchten sich gesünder ernähren. Es gibt eine große Diskussion darüber, ob es mehr Regularien braucht bei der Ernährung, weil wir zunehmend bei Kindern Übergewicht sehen. 16% der Kinder haben Übergewicht, 6% haben sehr starkes Übergewicht mit allen Folgeerkrankungen wie Diabetes, die da dranhängen. Und schon vor 5 Jahren hat der Wissenschaftliche Beirat im Ernährungsministerium, das ist also ein Kreis von renommierten Wissenschaftlern, in einem Gutachten beklagt, dass die Menschen damit alleine gelassen werden, mit der Aufgabe, sich gesund zu ernähren, und dass die Ernährungsumgebungen sehr ungünstig sind, nämlich überall Fastfood und billige, ungesunde Lebensmittel zu haben, macht es uns schwerer, uns gesund zu ernähren. Dass es Werbung gibt, viel Werbung, gerade für stark zuckerhaltige Lebensmittel, macht es dann schwierig, sich anders zu verhalten. Und sie fordern beispielsweise die Einführung einer Zuckersteuer auf Softdrinks, ein Verbot für gezielte Werbung von überzuckerten Kinderlebensmitteln oder auch verpflichtende Standards für gesunde Ernährung an Kitas und Schulen.
Ein anderes Beispiel, was uns in der öffentlichen Diskussion für Einschränkungen auch sehr beschäftigt, ist zurzeit die Diskussion ums Rauchen bzw. um den Nichtraucherschutz, Rauchverbote, wie immer Sie das titulieren wollen. Es gibt ja schon nicht bundesweit, aber in sehr vielen Bundesländern ein Rauchverbot in Gaststätten, was zum Schutz vor Passivrauchen, was nachweislich gesundheitsschädlich ist, eingeführt worden ist. Ich kann mich noch daran erinnern, wie in Nordrhein-Westfalen die Diskussion gelaufen ist. Da ging es wirklich darum, dass da ein Kulturgut verteidigt wurde. Also es gab Menschen, die sagten, das Rauchen in einer Kneipe ist eine deutsche Kultur, die sich entwickelt hat über die Jahrzehnte hinweg. Die kann man nicht einfach so abschaffen. Und was man dort verliert, ist ein wahnsinniger Kulturbruch. Und wir verlieren wirklich einen Teil unserer Identität. Das sind Diskussionen, die es so gegeben hat, die wir heute vielleicht ein bisschen komisch finden, vielleicht auch nicht. Das ist sicherlich Ansichtssache, deshalb sind wir auch heute hier, um solche Themen zu diskutieren. Aber Sie haben dazu geführt, dass es einen Unterschied gibt. In NRW gibt es dieses Rauchverbot jetzt schon, ich glaube, mehr als 10 Jahre. Und mittlerweile ist es eigentlich ganz selbstverständlich, dass in Restaurants nicht mehr geraucht wird. Und die Leute sagen alle, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es früher üblich war, dass der am Nebentisch schon geraucht hat, während ich noch mein leckeres Essen esse. Diese Diskussion geht natürlich weiter, weil sie auch eine neue Komponente bekommt, nämlich das Rauchen insgesamt als schädlich anzusehen. Das ist ja völlig klar, das ist wissenschaftlich auch nachgewiesen. Die EU-Kommission hat jetzt eine Vorlage ins EU-Parlament gebracht, nachdem auch das Rauchen in der Öffentlichkeit verboten werden soll, beispielsweise in der Nähe von Spielplätzen, an Haltestellen, vor Schwimmbädern, vor öffentlichen Gebäuden, also diese Fläche, an der nicht geraucht werden darf, zu vergrößern. Das EU-Parlament hat diesen Vorschlag der Kommission abgelehnt, aber es gibt einzelne Länder, die trotzdem schon weitergehen, und Großbritannien gehört zu den Ländern, die in Sachen Rauchen schon sehr weit unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob Sie da in den letzten Jahren mal waren, aber wenn Sie als Raucher in Großbritannien Zigaretten kaufen wollen, müssen Sie das am Tresen heimlich sagen, weil es keine öffentlichen Zigarettenverkäufe mehr gibt. Sie müssen zu einem Laden gehen und fragen, haben Sie Zigaretten? Und dann guckt der Sie an und sagt ja, greift unter die Theke und gibt Ihnen welche. Das ist also ungefähr so, als wenn man irgendwelche unangenehmen Produkte verkaufen würde. Das ist in Großbritannien sehr akzeptiert. Und mittlerweile gibt es von der neuen Regierung, und die Regierungen treiben diese Idee tatsächlich unabhängig von ihrer politischen Couleur weiter voran, den Vorschlag, dass es Menschen gibt, die heute 15-Jährige sollen in ihrem Leben in Großbritannien nie wieder legal rauchen dürfen, indem man diese Grenzen, ab wann man rauchen darf, ständig verändert. Also das ist schon ein deutlicher anderer Umgang, als wir das tun, und ein schönes Thema für eine Diskussion.
Und nachdem wir Ihnen eine Reihe von Beispielen aus dem großen Bereich Medizin und Gesundheit gegeben haben, wollen wir Sie fragen, sollte der Staat mich, Sie, zu einem gesünderen Verhalten zwingen, sozusagen, nur zu Ihrem Besten? Wenn Sie Ja sagen, müssten Sie auf meine Seite kommen. Nein, ist dort drüben. Okay, wir fragen uns immer vorher, wir versuchen die Fragen so zu formulieren, dass wir denken, es geht ein bisschen. Ja, dann.
Ja, zum Zwingen, wenn es um Zigarettenrauch geht, weil das riecht ja scheiße. Aber zum Saufen sage ich nicht, dass man es verbieten soll. Nicht? Also, das ist halt.
Okay, das dürfen Sie machen. Sie dürfen Ihre Antworten erläutern. Es kann gut sein, dass Leute auf derselben Seite sitzen, es aber unterschiedlich gemeint haben.
Genau, ich habe hier wieder jemanden, der gewandert ist, und da komme ich gleich zu Ihnen. Sie möchten gezwungen werden, weil Sie es alleine nicht hinbekommen, oder Sie sagen, das ist staatliche Verantwortung, oder warum haben Sie sich auf die Ja-Seite gesetzt?
Also ich habe zunächst darüber nachgedacht, weil ich der Begriff gesünderes Verhalten, dann ist das eine Frage, was ist jetzt gesünder? wer entscheidet darüber oder so. Und aber wenn das ein staatliches Handeln ist, parlamentarisch beschlossen ist, dann ist es ein demokratisches Verfahren. Und ich unterstelle jetzt mal, gesünder im Sinne von evidenzbasiert oder sonst wie, dann kann es durchaus sinnvoll sein, dass es Regelungen gibt, die dazu beitragen, dass insgesamt die Leute gesünder leben. Das ist ja, weiß nicht, wenn man an Smog denkt oder so oder an andere Dinge, dann ist das sicherlich plausibel. Bei anderen Sachen würde man sich vielleicht bevormundet fühlen. Aber ich unterstelle hier jetzt mal Gutes im Sinne von, was mir gefallen würde, und kann das übertragen auf sozusagen die Dinge, die ich interessant finde. Und dann kann ich den Satz mitgehen.
Ich fand jetzt interessant, dass Sie gesagt haben, parlamentarisch und evidenzbasiert. Also das wären aber Voraussetzungen, die Sie schon erwarten würden. Also man darf jetzt nicht einfach, der Staat darf jetzt nicht einfach sagen, wir finden das richtig, sondern es muss dann schon harte Fakten geben.
Es sollte Fakten geben und dann eine politische Entscheidung. Und die politische Entscheidung muss nicht zwingend sozusagen die 51% repräsentieren. Es darf dann schon eine politische Entscheidung sein, aber es sollte eine sein, weil das sind ja gewählte Repräsentanten. Dann ist es schon okay für mich. Dann kann man ja gegen argumentieren. Fair.
Und würde Ihnen das helfen?
Sicher. Ich glaube, es gibt die Übertragung auf die Individualität, was Sie vorhin angesprochen haben, dass man alles selber machen möge und das als Freiheit begreifen sollte, könnte, wäre diskussionswürdig, ob das denn so stimmen mag, dass dem so ist. Deswegen finde ich, ist das schon okay, wenn man bestimmte Dinge regelt. Da ist erstmal grundsätzlich nichts einzuwenden, glaube ich.
Danke.
Also wir haben jetzt ein sehr großes Plädoyer für die Ja-Seite gehört. Ich frage Sie mal, warum Sie auf der Nein-Seite sitzen. Liegt das daran, dass Sie das alles selber können, oder sollte sich der Staat dann nicht einmischen? Warum?
An sich muss ich sagen, fiel mir die Entscheidung sehr schwer, weil ich finde es auf der einen Seite zwar auch gut, aber auf der anderen Seite finde ich trotzdem, ab einem gewissen Alter ist jeder Mensch dazu in der Lage, selbst Entscheidungen für sich zu treffen. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt etwas älter wäre und ich schon ein gewisses Manko mein Leben lang habe, ob ich das so toll fänden würde, wenn mir der Staat das dann verbieten würde, wenn ich damit aber keine anderen Personen schädigen würde. Deswegen muss ich sagen, ich finde, es kommt immer auf das Thema drauf an, aber generell erstmal nein, und vielleicht würde ich mich überzeugen, dass mich die Gründe kennen würde.
Also wenn wir dann mal auf die einzelnen Gruppen eingehen, bei Kindern würden Sie dann eher sagen, die sind ja noch nicht erwachsen, da könnte man durchaus mehr eingreifen, um zu deren Wohl zu handeln, als zum Beispiel bei 50-Jährigen, die schon 50 Jahre rauchen.
Ja, definitiv. Kommt natürlich auf das Thema drauf an, aber ich finde, gerade bei Kindern ist es so, bis die selbst ein Bewusstsein dafür entwickeln und sich selbst dafür entscheiden zu können, dauert das halt länger wie bei Erwachsenen. Und ich finde, gerade Kinder sollte man da doch noch mehr leiten, bis sie eben selbst entscheiden können.
Und das kann der Staat dann besser entscheiden als die Eltern zum Beispiel, die man ja auch gerne dafür in Verantwortung nimmt?
In manchen Sachen ja, in manchen Sachen nein. Das kommt natürlich immer auf den Erziehungsstil drauf an.
So, ich hätte hier eine Replik.
Danke für den Hinweis mit den Eltern. Man kann vielleicht nicht unbedingt sicher sein, dass alle Eltern die gesunde Ernährung, die wir als solche bezeichnen, auch sehen. Und da glaube ich schon, dass eine Hilfe vom Staat durchaus hilfreich sein kann. Was ich mich dazu bringen würde, die Seite zu wechseln, wäre, wenn durch Genuntersuchungen, wenn die unter dem Gesichtspunkt der Gesundheit gesehen werden, weil da hätte ich große Bedenken. Also wenn man praktisch sehr früh beginnt, Genuntersuchungen zu machen, um dann zu entscheiden, was lebenswert ist oder nicht.
Okay, also nicht so eine Untersuchung, die dann sagt, ich habe ein erhöhtes Herzinfarktrisiko, deshalb sollte ich ein bisschen beim Cholesterin aufpassen.
Das Problem ist eben, sag mal, wenn wir alle versuchen, uns zu optimieren und das gesellschaftlich so verallgemeinert wird, dann sehe ich vielleicht eine Tendenz für eine Gefahr, dass wir beginnen, uns auch in der Genanalyse dann im Nachwuchs in eine Richtung zu geben, wo wir sagen, es gibt nur Menschen, die volle Haare haben, wenn sie 40 sind. Und also übertrieben, aber ja.
Also da würden dann Ihrer Meinung nach die Definition, was noch gesund ist, kann dann verrutschen. Und auf einmal haben wir dann irgendwelche wünschenswerten Sachen, die mit Gesundheit nichts zu tun haben.
Wenn wir so eine Regierung haben, wie oben eben erwähnt wurde, ist alles gut, aber wir sehen, was weltweit ist, und wenn dann jemand entscheidet, was gut ist und was schlecht ist, wo wir vielleicht nicht so sehen, dann kann das unangenehm werden.
Wobei ich da einmal ganz kurz fachlich ergänzen möchte, diese Diskussion um das Neugeborenen-Screening dreht sich nur um Kinder, die schon geboren sind, ne? Also es geht nicht darum, im Vorfeld Untersuchungen zu machen bei ungeborenen Leben, sondern diese Initiative zielt nur darauf ab, was heißt nur, aber zielt darauf ab, geborene Kinder zu untersuchen und dort zu analysieren. Carina hatte noch.
Genau, weil Sie jetzt so vehement genickt haben bei dem Herrn, der auf der Ja-Seite sitzt, und Sie sitzen aber auf der Nein-Seite. Und das interessiert mich.
Also ich bin deshalb, genau wegen dieser Geschichte, bin ich nicht auf die Ja-Seite gegangen, weil ich finde, weil wir haben sehr viel beruflich zu tun mit Menschen mit Behinderung. Und wenn ich mir vorstelle, dass, also die würden komplett ausgegrenzt werden, wenn man das früh oder überhaupt sehr früh feststellen würde, dass sie eine Behinderung haben. Ansonsten bin ich bei dem Herrn ganz genau, dass Dinge, die evidenzbasiert sind, auch politisch verboten werden sollten.
Und da glauben Sie, da machen wir im Moment zu wenig? Also würden Sie sich wünschen, dass der Staat stärker durchgreift, als das aktuell tut?
Nee, ich finde, die Werbeindustrie müsste mehr, ja, wie soll ich das sagen? Es bräuchte einen Nürnberger Prozess. Weil die Werbeindustrie macht so viel kaputt, aber das kann man natürlich auch nicht verbieten.
Warum nicht? Also man könnte ja sagen, es gibt Einschränkungen und man sagt, bestimmte Werbung, zum Beispiel an Kinder, darf nicht mehr gezeigt werden. Also diese Diskurs werden ja geführt.
Mit dem Rauchen ist es ja schon so. Und jetzt das mit dem Zuckerverbot könnte auch kommen. Ja, aber es gibt viel, viel mehr Dinge, die jetzt auch tatsächlich diesen Klimawandel mit verursacht haben. Ich denke mal an die Autoindustrie und viele andere auch. Also, und auch dieses permanente Konsumieren macht ja auch was mit der Umwelt.
Da kommen wir jetzt gleich noch zu. Danke.
Okay, wir haben jetzt auf der Ja-Seite gehört, wenn es wirklich gute Gründe gibt und einen richtigen Effekt hat und nicht abdriftet in etwas, dann kann man das gut machen, aber Sie sitzen auf der Nein-Seite. Reichen gute Gründe nicht? Ist es die Freiheit oder haben Sie noch ein anderes Argument dafür?
Also zum einen würde ich sagen, jeder sollte das Recht haben, sich zu ruinieren. Finde ich ein wesentliches Recht. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe eine Zeit lang sehr viel in Hamburg mit der das, was man früher Drogenszene nannte, zu tun gehabt. Und da zum Beispiel ist es eine sehr komplexe Sache. Es gab damals, das ist jetzt so Anfang der 90er, gab es einen sehr krassen Kinderstrich in Hamburg. Und die Mädchen, das waren zum größten Teil Mädchen, natürlich auch viele Jungen, waren alle drogenabhängig. Heroin meistens. Aber das war die Zeit, in der auch das Crack nach Hamburg kam. Und wenn man jetzt mit einem abstrakten Blick auf dieses ganze Elend schaute, war eigentlich, also, und man einfach so ein bisschen mit den Kausalitäten spielte, dann hätte das vielleicht so sein können, also vielleicht jemand, der aus der Zukunft dann in diese Zeit nach Hamburg gereist wäre, dass diese Gesellschaft diese Sorte Drogen deshalb verbietet, um die jungen Leute zu zwingen, auf den Strich zu gehen und um die Körper der jungen Mädchen für die alten Männer für wenig Geld zur Verfügung stellen zu können oder sie eben dazu zu zwingen. Das heißt, es gibt da dann auch einen Zwang auf einer anderen Seite. Das heißt, die Sachen sind einfach recht komplex.
Wie hätten Sie damals reagiert? Hätten Sie einen Vorschlag gehabt, um den Straßenstrich aufzulösen?
Es ist nicht so einfach, aber auf jeden Fall, zu der Zeit hätte ich gesagt, illegalisierte Drogen müssen alle legalisiert werden. Inzwischen sehe ich das ein bisschen anders.
Weil okay. Es
einfach andere Drogen gibt.
Okay, danke schön.
Ich würde hier noch einmal gerne fragen, weil das ist ja relativ einfach, das Rauchen zu verbieten, wenn man nicht raucht. Und es gibt da so viele Punkte, wo man sagen kann, super, finde ich, Fleischsteuer soll erhöht werden oder ich esse sowieso kein Fleisch. Wenn Sie jetzt hier auf der Ja-Seite sitzen und sagen, der Staat zwingt Sie zu einem gesünderen Verhalten, würden Sie dann damit gut leben können, dass vielleicht Ihre Lieblingssüßigkeit verboten wird?
Also ich bin jetzt nicht, also da steht ja nicht gesundes Verhalten, sondern gesünderes Verhalten. Deswegen denke ich, dass der Staat jetzt nicht alles verbieten könnte. Und das Ding ist, es ist halt auch schwierig, weil zum Beispiel Schokolade kann auch für die psychische Gesundheit gut sein. Und da ist dann fraglich, was man unter gesünderem Verhalten steht. Deswegen müsste man das natürlich auch gut definieren.
Gut, wenn ich jetzt stattdessen mal wegen Rotwein nehme.
Ob der verboten werden soll?
Nee, mir geht es so ein bisschen daraus herauszukitzeln, ob Ihnen eigentlich klar ist oder den Ja-Sagern klar ist, dass das bedeutet, dass Sie vielleicht auf Dinge verzichten müssen, an die Sie sich eigentlich sehr gewöhnt haben.
Deswegen würde ich gesünderes Verhalten zwingend nicht als verbieten sehen, sondern als weniger kriegen, zum Beispiel durch weniger Werbung oder durch höhere Preise, sowas. Aber jetzt nicht komplett abschaffen.
Dankeschön.
Okay, Schokolade scheint ein verbindendes, gemeinsames Element zu sein, das beide Seiten teilen. Wir haben jetzt eben gehört, jeder sollte das Recht haben, sich selbst zu ruinieren. Es gab andere, die gesagt haben, zumindest bei Kindern, Jugendlichen könnte man da doch ganz anders vorgehen. Wir kommen jetzt zu dem Bereich, wo man auch andere schädigt. Auch da gibt es Regelungen, an die wir uns längst gewöhnt haben. Die Mülltrennung, für die wir hier in Deutschland berühmt sind. Aber auch die EU-weiten Regeln, dass man Glühbirnen durch effizientere LEDs ersetzt, dass man Einwegplastik verbietet oder dass man Staubsauger nur noch mit Leistungen anbieten darf, die realistisch sind und nicht darüber hinausgeht, was dem Dreck gar nichts bringt, sondern einfach nur mehr Strom zieht.
Wir haben aber auch so ein paar Dinge, also das sind Dinge, auf die wir uns, glaube ich, alle schnell verständigt haben und die wir auch schon kennen. Es gibt ein paar Dinge, wo man natürlich, gerade wo wir jetzt darüber überlegen, es ging ja auch um die Dekarbonisierung der Gesellschaft in den ganzen Projekten, eine große Entwicklung, die dem entgegensteht, ist zum Beispiel der Flugverkehr. Sie sehen hier die nach Monaten aufgeschlüsselt, die Passagierzahlen der Lufthansa, die jetzt 2024 fast wieder das Niveau von 2019 erreicht haben. Der Unterschied liegt nur noch darin, dass die Inlandsflüge tatsächlich noch 25% geringer sind als vor der Corona-Krise. Die Auslandsflüge sind schon höher, also da gibt's so eine, das ist noch der kleine Gap, der sich da bildet. Und da sieht man natürlich schon, was insgesamt in der Branche los ist. Also für große Aufregung hat ja diese Flat Air geführt, 599 Euro von Wizz Air, das ist ein Billiganbieter. Da konnten Sie, können Sie für einmal den Preis zahlen und das ganze Jahr über fliegen. Sie dürfen dann zwar nicht entscheiden, also relativ früh entscheiden, wann Sie fliegen wollen, aber das ist ein Programm, mit dem restliche Plätze ausgefüllt werden. Sie können dann quasi 2-3 Tage vor Abflug sagen, auch morgen fliege ich mal nach Budapest, weil da gibt es noch ein Angebot. Sodass dann quasi dadurch eine Art, ja, die Menschen dazu bewogen werden, mehr zu fliegen, weil man mal diesen Einheitspreis gehabt hat. Das ist so ein klares Zeichen dafür, dass man das fördern will. Und tatsächlich könnten Wissenschaftler zeigen, dass in dem vergangenen Jahr zum ersten Mal die Anzahl der das Auto überholt hat als beliebtestes Verkehrsmittel, um in den Urlaub zu reisen. Es ist eine Entwicklung, von der wir, glaube ich, alle wissen, dass die nicht besonders positiv für das Klima ist, weil das Fliegen immer noch die klimaschädlichste Form ist, sich fortzubewegen. Das sagt das Umweltbundesamt, aber das sagen auch ganz, ganz viele Wissenschaftler, einfach weil Flugzeuge halt sehr viel Treibstoff verbrauchen im Vergleich zu der Anzahl der Menschen, die da drin sitzen, weil sie Kondensstreifen hinterlassen und jede Menge andere Probleme fürs Klima produzieren. Aber trotzdem sehen wir diese ganz klare Entwicklung.
Genau, es gibt natürlich auch Alternativen. Also es gibt einen Ausbau an Nachtzugverbindungen, beispielsweise Berlin-Paris kann man jetzt mit dem Nachtzug fahren. Es gibt viele andere Nachtzugverbindungen, München-Rom nach Genua kann man alles machen. Aber es setzt sich noch nicht so richtig durch. Genauso diese Idee, Flüge zu kompensieren, das funktioniert so, dass Organisationen ausrechnen, wie viel CO2 sie, also auf sie runtergebrochen, bei ihrem Flug entstanden ist, also wie viel sie verursacht haben. Und dann sagen die ihnen einen Preis, mit dem sie diese Menge CO2 kompensieren können, indem sie in einen Umwelt- oder Klimaschutzprojekt investieren. Aber Sie sehen, 5% der Menschen kompensieren ihre Flüge nur. Bei den Kurzreisen sind es 19%. Es ist eine absolute Minderheit. So, und dann gibt es einen Mobilitätsforscher vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, der hat einen neuen Gedanken reingebracht, den ich sehr interessant fand. Herr Knie hat die Idee eingebracht, dass jeder Mensch das Recht hat, 2 Flüge im Jahr zu machen und dass wir einen Handel mit den Flugrechten etablieren. Also die Vielflieger könnten weiterhin viel fliegen, würden aber den anderen Menschen ihre Flugrechte abkaufen. Es gibt nämlich sehr viele Menschen, die gar nicht fliegen. Also mehr als die Hälfte der Deutschen fliegt überhaupt nicht. Das hat oft was mit persönlichem Budget zu tun. Das sind oft ärmere Menschen. Das heißt, die hätten auch einen Nutzen davon, dass sie ihre Flugrechte verkaufen, weil sie dadurch dann zusätzliche Einnahmen hätten. Und auch Menschen, die sagen, also ich möchte mich klimafreundlicher verhalten, die hätten also auch einen Anreiz, das zu tun. Das ist also eine Idee, um eben etwas an dieser Entwicklung zu verändern.
Und in der Summe, nicht nur mit dem Fliegen, sondern auch mit vielen anderen Praktiken, zum Beispiel unserer Landwirtschaft, kommen wir über die Grenzen der Belastbarkeit unseres Planeten. Sie sehen hier so ein Diagramm. Schwierig sieht es aus bei der Überdüngung der Böden, bei der Einbringung von Chemikalien und Plastik in die Umwelt, das Artensterben. Wir sind mitten in einem neuen Massenaussterben der Weltgeschichte. Die positiven Nachrichten gehen da fast unter. Die Ozonschicht ist gerettet in den letzten Jahrzehnten. Wir verlassen also nach und nach den sicheren Handlungsrahmen für unsere eigene Zukunft. Und dazu gibt es auch ein höchstrichterliches Urteil vom Bundesverfassungsgericht vor 3 Jahren, wo in der Einleitung steht, die Schonung künftiger Freiheit verlangt eben auch, den Übergang zur Klimaneutralität rechtzeitig einzuleiten. Und damals war im Gespräch, reicht es, wenn die Bundesregierung die Klimaziele bis 2030 ausbuchstabiert, und das Bundesverfassungsgericht sagte, nein, die müssen auch für die Zeit danach geregelt werden. Eine Frage dazu?
Muss jetzt dann sein, wenn einer überhaupt nicht fliegt, so wie ich jetzt gerade, und das jetzt schon mehrere Jahre, dass man dann die Bahn billiger benutzen darf.
Okay. Ich glaube, dem Vorschlag können viele zustimmen. Die Frage, die wir aber an Sie haben, ist diese.
Genau. Wir hatten Sie gerade gefragt danach, wie es ist, wenn man mehr auf Ihre Person schaut. Jetzt fragen wir Sie, wenn wir auf Schaden uns anschauen, die in die Gesellschaft, an der ganzen Erde passieren, sollte mich, also Sie persönlich, der Staat zu mehr Umweltschutz zwingen? Hier geht es wieder um die Frage Zwang, Freiheiten. Okay.
Okay, es gab nur eine Bewegung in diese Richtung. Die Ja-Seite ist jetzt deutlich stärker besetzt, aber einige sagen wirklich konsequent.
Ich gehe mal hier zu den mutigen Menschen, die bei der Minderheit sind, und frage Sie mal, warum Sie sagen, das ist nicht nötig.
Na, sollte mich der Staat zu mehr Umweltschutz zwingen? Nein, weil ich schon ganz viel für Umweltschutz tue. Ich habe einen Klappfahrrad, ich fahre mit der Bahn, bin immer zu Hause, will hier nur sitzen.
Also Sie sind quasi bei der Position, die wir gerade auch gehört haben, wenn man schon viel tut, dann reicht das aus, dann braucht es keine weiteren Zwänge.
Ich kann mich in Luft auflösen, das wäre vielleicht noch ein Schritt.
Das wollen wir aber alle nicht.
Okay, Sie verhalten sich nicht so umweltfreundlich und wollen deswegen gezwungen werden, oder warum sitzen Sie hier?
Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Wahrscheinlich verhalte ich mich weniger umweltfreundlich, das kann schon sein. Und ich habe auch immer noch Schwierigkeiten mit diesem Begriff des Zwingens, wie bei den anderen Fragen auch. Also so da wird ja eine bestimmte Form von Staat imaginiert, die ich schwierig finde. Also da sind wir relativ nah beim Autoritären. In dem Fall denke ich mir, der Staat soll ja nicht nur mich dazu zwingen, mich umweltfreundlicher zu verhalten, sondern auch alle anderen. Und dem kann ich durchaus zustimmen, also sowohl dem mich zwingen, wie auch dem alle anderen zwingen. Bei dem gesund ernähren hätte ich dem viel weniger zustimmen können. Aber sozusagen da denke ich, gibt es einen gewissen Handlungsdruck. Und wenn das dazu führt, dass ich mit dem Nachtzug nach Wien fahren kann oder sozusagen es mir leichter gemacht wird, mich umweltfreundlich zu verhalten, dann kann ich dem durchaus zustimmen.
Jetzt hatten Sie gesagt, Sie haben ein Problem mit dem Wort zwingen. Was wäre Ihnen denn lieber?
Reden wir über den Begriff oder reden wir über das, was sozusagen als Konzept dahinter steht?
Sie haben ja gesagt, Sie haben ein Problem mit diesem Gedanken des Zwingens, dass der autoritäre Staat, das missfällt Ihnen eigentlich. Und was wäre denn Ihnen, also wann könnten Sie sagen, ja, ich sitze zu 100% hier?
Also die Frage ist eher, in welchen Bereichen finde ich das Zwingen gefährlich und in welchen Bereichen scheint mir das Zwingen weniger gefährlich zu sein? Und in dem Bereich Umweltschutz, Klimaschutz, Erhalten der natürlichen Ressourcen, glaube ich, ist der Problemdruck so groß, dass ich mit dem staatlichen Druck und diesen Zwängen da besser leben könnte, als wenn es um den Schutz meiner individuellen Gesundheit geht.
Alles klar, danke.
Ich frage hier noch mal einmal nach, weil Sie hatten ja gerade gesagt, Sie machen das freiwillig und er würde jetzt das ja auch tun, wenn er dazu gezwungen wird. Müssten Sie dann nicht eigentlich sagen, Sie finden das gut, wenn der Staat jemanden zwingt?
Also jetzt weggelenkt von mir, sondern auf andere Personen. Wenn andere Personen auch Klappfahrräder hätten und mit der Bahn fahren würden, wäre doch toll.
Also da wäre ja schon auch ein Zwang des Staates aus Ihrer Sicht ganz gut. Sie wollen nur nicht, dass der Staat Sie zwingt. Aber wenn die Gesellschaft gezwungen würde, ich weiß jetzt nicht, ob Klappfahrräder jetzt das gute Stichwort dafür sind, aber vielleicht in bestimmten umweltpolitischen Fragen etwas nicht mehr zu tun, wäre das für Sie okay?
Na, Sie müssen doch immer gucken, Sie müssen doch immer Anreize schaffen. Das ist doch wie mit allem. Also Sie müssen Anreize schaffen, dass Menschen sich vernünftig verhalten, um Umweltschutz sozusagen zu gewährleisten.
Ja, bei der
da müssen Sie sich was einfallen.
Bei der Gurtpflicht hat auch niemand Anreize geschaffen.
Bei der Gurtpflicht?
Nee, die hat man einfach eingeführt.
Es gibt aber auch Menschen, die lassen den Gurt immer noch weg.
Sie sitzen hier auf der Ja-Seite, weil Sie meinen, es braucht mehr staatlichen Zwang. Gilt das für also Umweltschutz generell oder sagen Sie, es gibt da bestimmte Bereiche, wo ich es relevant finde?
Ich finde, so ein Zwang ist immer, glaube ich, das Problem. Wir wissen ja auch, wir Menschen möchten uns nicht zu Sachen zwingen lassen. Da entsteht dann oft so eine Reaktion, dann möchte ich es noch weniger machen. Aber ich habe das Gefühl, Umweltschutz, man schafft, also ich habe das Gefühl, es werden zum Teil schon Anreize geschaffen. Und ich glaube, mittlerweile wissen auch immer mehr Leute, Autofahren ist nicht gut, Fliegen ist ganz schlimm. Und manche Leute ignorieren das aber sehr und machen es trotzdem und machen es über die Maße viel. Und ich finde gerade Leute, die einen sehr großen Fußabdruck haben, also CO2-Fußabdruck hinterlassen. Ich finde, da wäre es wirklich ein Ansatz, sich zu überlegen, wo kann man gewisse Regeln einführen. Das muss nicht unbedingt ein Riesenzwang sein, aber doch irgendwie Regeln, an die sich alle halten müssen, weil wir werden langfristig nicht auf einem Planeten überleben können, den wir dauerhaft überlasten. Und wir sehen es ja, die Ressourcen, also unsere Ressourcen gehen zur Neige, wir überschreiten unsere planetaren Grenzen und ich bin noch relativ jung, ich habe einfach Angst vor der Zukunft und ich denke, dass es vielleicht mit so staatlichen Regeln und Vorschriften, das wäre eine Möglichkeit, die Leute da wirklich ein bisschen zu sagen, okay, ja, zum Beispiel jetzt gerade was Fliegen angeht, was Mobilität angeht, entweder man muss es vielleicht auch mit gewissen Preisen regeln, also dass Fliegen einfach noch teurer wird. Das ist dann aber natürlich auch wieder das Problem, dass das da nicht gerecht, weil es gibt Leute, die haben mehr Geld und die sagen dann, ist mir doch egal. Deswegen wäre vielleicht eine staatliche Regelung gerechter, weil dann ist es nicht preisabhängig.
Jetzt hatte der Herr da vorhin gesagt, evidenzbasiert von Parlament dann auch so beschlossen. Wären das denn auch die Voraussetzungen, die Sie sehen müssten, jetzt wenn wir über Umweltschutz reden?
Auf jeden Fall. Also ich stimme dem Herrn auf jeden Fall zu. Man muss immer, wenn man in einem Parlament Gesetze beschließt, es muss evidenzbasiert sein. Andernfalls hat man auch keine Legitimation von Seiten der Gesellschaft. Und natürlich, wenn sich eine bestimmte Regelung oder Maßnahme als auch sehr effektiv erweist und die vielleicht auch gar nicht so immense Einschränkungen hat, wie man am Anfang vielleicht denkt, dann auf jeden Fall. Genau, also aber immer evidenzbasiert auf jeden Fall.
So, auf der anderen Seite hatten wir gehört, man könnte es ja auch mit Anreizen versuchen und man kann auch darauf hinweisen, dass es schon viele Leute gibt, die sich umweltfreundlich verhalten. Würden Sie sagen, das reicht?
Ich finde, es braucht mehr gesellschaftlichen Wandel. Jetzt weiß ich auch nicht, wo wir überall anfangen sollten. Aber wenn jeder da ewig rumgrübelt, finde ich, hat es auch was, so 4, 5 Akzente zu setzen, im Parlament verhandelt, hoffentlich vernünftig, dass wir dann ein bisschen vorankommen. Also insofern finde ich, mehr Anreize wäre irgendwie auch eine Hilfe.
Okay, aber Sie sitzen hier auf der Ja-Seite, wo der Staat nicht nur Anreize setzt, sondern auch Druck macht.
Ich bin dafür, dass man sagt, okay, Anschnallpflicht, Rauchen raus, das sind zwei Beispiele. Aber ich finde, da können Sachen kommen, nach Debatte machen wir jetzt so, bin dafür. Also mehr Vorschriften, also 4, 5, ja, nicht 100.
Okay, sehen Sie Bereiche, wo so ein Konsens möglich wäre?
Im Verkehr müsste man irgendwie mal auf den Punkt kommen. Also ich weiß auch nicht so richtig, aber Geschwindigkeitsbegrenzung sagen, glaube ich, ganz viele in der Bundesrepublik müsste einmal machen. Wir kommen da trotzdem nicht weiter. Also ich finde es wäre mal gut zu sagen, jetzt machen wir mal einen Nagel an die Wand und machen wir das mal so. Also so 3, 4 Sachen hätte ich im Kopf, wo man beim Verkehr mehr klären könnte.
Zum Beispiel?
Geschwindigkeitsbegrenzung. Fällt mir ein.
Grundsätzlich muss ich mal noch ganz anders einhaken. Das läuft nämlich nicht so. Da, wenn ich dauernd mit der Straßenbahn fahre und öffentliche Verkehrsmittel, ich war an der Ostsee im Urlaub, gell, mit über Berlin und so weiter, also dann muss man bei uns das so ansetzen, dass die dann wirklich viel günstiger mit der Straßenbahn fahren können. Und das muss passieren, dann wird der Anreiz größer, weil die Schwabber sind geizig, ich habe schon, als Bayerin weiß ich. Das muss man nämlich so machen und wenn man das schafft, dann wird man mal weiterschauen. Aber nicht ohne, dass die Nachteile haben. Also die müssen halt merken, dass wir eigentlich viel Geld sparen.
Okay.
Sie sitzen immer noch auf der Nein-Seite. Sie hatten sich gerade schon gemeldet. Warum bleiben Sie hier? Das klingt doch alles ganz gut.
Ja, ich fühle mich ausgesprochen unwohl jetzt ununterbrochen auf dieser einen Seite. Und das liegt aber an ihrer Fragestellung. Das muss ich jetzt endlich mal klären. Wenn Sie schreiben würde, sollte uns der Staat zu mehr Umweltschutz zwingen, sofort ja, dann würde ich sofort darüber gehen. Sie haben aber einmal vorhin nachgesetzt, also mich persönlich, man sollte das auf sich persönlich beziehen. Und da bin ich immer noch sitzen geblieben, weil ich, was ich schon mache, ist eigentlich nicht mehr steigerbar. Also ich stecke sie alle in den Sack, niedriger, noch mehr Minimalismus, es geht nicht. Ne? Also da müssen sie mir ein Stück Land geben und einen Bauwagen, mir erlauben, da einen Bauwagen zu machen oder so, und dann mache ich ihn ohne Strom vor und alles. Deswegen bin ich hier sitzen geblieben, weil ich da, ich mache schon alles und bei Gesundheit vorher genauso. Es sei denn, der Staat schickt mir jeden Morgen eine Personaltrainerin vor die Haustür und die sagt, komm mal raus, ess mal auf die Matte, dann wäre ich dankbar für diese Motivation.
Aber dann haben Sie doch eigentlich die Situation, wenn der Staat all diese Regelungen erlassen würde, die auf der anderen Seite gefordert werden, dass Sie sagen, Haken dran, mache ich schon lange.
Ja, deswegen bin ich ja sitzen geblieben, mache ich auch schon lange. Aber das alle meine Mitmenschen ja nicht machen, finde ich, der Staat sollte so viel wie möglich per Ordnungspolitik machen, einfach per Gesetz. Hier, du musst. Corona hat ja gezeigt, was alles möglich war. Und ich finde das eigentlich eine Schweinerei, dass irgendwie die haben den Menschen, die dürfen einfach die Umwelt der wenig haben und der kleinen Fußabdrücker kaputt machen. Das ist im Grunde ist unverständlich, was man sich gefallen lässt.
So, wir haben jetzt da drüben ein Statement und dann hier.
Genau, Sie hatten noch eine Ergänzung eben zu dem Statement von der Dame.
Ja, ich bedanke mich sehr für das Lob, für meine Aussage zur evidenzbasierten, zum evidenzbasierten Handeln, aber ich möchte das gerne abschütteln. Weil ich zu bedenken geben möchte, es mag evidenzbasiert sein, aber es kann trotzdem vielleicht eine politisch falsche Entscheidung sein. Und dann muss man sich dazu verhalten. Also darunter liegt die Frage, wie wollen wir das eigentlich haben? Und wenn das Verhalten, zu dem Sie gesprochen haben, dass man vernünftiger wäre, wie Sie es beschrieben haben, wenn das viele Menschen denken, dann hat man ja eine Mehrheit. Und dann ist sozusagen das evidenzbasierte deckungsgleich mit der Mehrheit und dann ist es super. Deswegen habe ich versucht, die Unterscheidung zu machen. Sagen, nicht nur evidenzbasiert, es braucht Überzeugung, weil das Beispiel schwirrte mir durch den Kopf, gerade bei der Diagnostik bei Kindern oder so, da ist man ganz schnell woanders in der Debatte. Da wollte ich den Punkt nochmal machen, sozusagen mich bedanken fürs Lob, aber es gleich wieder weggeben und es woanders hintragen. Und Zwang als gesetzliche Regelung begriffen, klingt irgendwie netter, wenn man sagt, es ist eine gesetzliche Regelung, über die wir uns verständigt haben.
Und hier gibt es noch eine Begründung für die Antwort Nein.
Ja, manche Prozesse, die existieren, sind da, weil sie besser funktionieren als andere. Im Fall von der Agrarwirtschaft, es wird einfach mehr Nahrung produziert. Wenn wir jetzt irgendwas umwelttechnisch reinhauen würden oder wieder ins präindustrielle Zeitalter zurück wollen, dann stirbt 80% an der Hungersnot. Und die anderen 20%, da darf der 99% wieder im Acker rumwühlen und nicht gerade viel zum Essen haben. Also prinzipiell, wir können nicht mehr irgendwelche Schritte zurück machen. Und wenn wir dann das Problem hätten, dass der Staat mehr oder weniger sich einmischt, dann haben wir Chaos.
Das heißt, Sie sehen diese Frage, wenn der Staat eingreift, ist das eher ein Rückschritt? Kann man auch intelligentere Lösungen finden?
Ja gut, das Problem ist jedes Mal, dass wer sagt, dass der Staat weiß, was das Richtige ist oder dass es das Beste ist. Und im Falle von Leuten, die ganze Zeit im Parlament rumsitzen, ich glaube nicht, dass sie eine Ahnung haben, wie man jetzt Landwirtschaft betreibt. Und ab dem Zeitpunkt, wo dann solche Entscheidungen getroffen werden, wird es relativ gefährlich.
Und wenn man annimmt, dass wir als Volk uns ermächtigen und den richtigen Rat holen bei den Landwirten, könnte es dann klappen? Also liegt es nur an Ihrem Bild der Politiker oder ist es was Grundsätzliches?
Sagen wir mal, das allgemeine Volk ist jetzt trotzdem der Meinung, wir sollten das Ganze loswerden, dann verhungern sie trotzdem alle. Also prinzipiell würde ich die Landwirte machen lassen, was sie machen müssen und mich da nicht wirklich einmischen. Und wenn jemand dann selber Bio haben möchte oder auf alles verzichten kann, kann das gerne machen, aber der Rest sollte halt nicht darunter leiden müssen.
Okay.
Da ruft jemand so einen Quatsch. Dann erklären Sie doch mal, warum das Quatsch ist.
Ja, also es geht ja.
Wobei wir das hier, also um das nochmal klar zu machen, das ist eine wertvolle Meinung. Also es geht nicht darum, jetzt was gut oder schlecht darzustellen, das ist nicht das Format. Aber Sie sind so aufgeregt, ich frage Sie mal, warum Sie das nicht so gut finden, die Argumentation.
Ja, weil also es gibt zwischen Bauern und Bauern ja einen Riesenunterschied. Also die, die letztes Jahr mit Riesentraktoren auf die Straße gegangen sind, also mit Ruckwied und Co. im Hintergrund, das waren ja nicht die, die unsere Lebensgrundlagen und unsere Ernährung erhalten. Vor allem keine gesunden Lebensgrundlagen. Also es geht darum, die Biodiversität zu erhalten, den Boden zu erhalten, sogar die Luft etc. Also es sind ganz andere Dinge, auf die wir achten müssen neben dem Klima. Also es geht natürlich darum, dass es viel mehr Regelungen geben müsste, viel mehr auch die Zerstörer entsprechend zum Verursacherprinzip müssten wir kommen, dass diejenigen zahlen, die die Schäden anrichten. Und dann hätten wir auch schnell weniger Schäden.
Und es wurde ja auch ein bisschen angezweifelt, die Kompetenz des Staates. Sie würden dann schon glauben, dass ein Parlament in der Lage ist, so eine Entscheidung gut zu fällen im Sinne von uns allen.
Ja, wenn sie nicht so korrupt wären, dann hätten wir eine bessere Regierung. Ne?
Okay, lassen wir das mal so stehen. Kommen zu einem Block, in dem es weiter um die persönliche Verantwortung geht. Das ist der durchschnittliche CO2-Fußabdruck eines Deutschen laut Umweltbundesamt. 10,35 Tonnen im Jahr. Natürlich nur ein Durchschnittswert. Wenn Sie einmal nach Rio fliegen und zurück, dann haben Sie die 10, 11 Tonnen auch schon drin, allein durch diesen Flug. Und vor ein paar Tagen hat die Organisation More in Common eine Umfrage rausgegeben. Die hat die Leute gefragt, was müsste sich denn ändern? Und dass die Bereitschaft zum Verzicht steigen müsste, sagen 48%, aber es sind gar nicht so viele. Die richtig große Zustimmung ist dabei, wir brauchen mehr Vertrauen zwischen den Menschen, wir brauchen eine Veränderungsbereitschaft, den Willen zur Veränderung. Das ist das, worauf es ankommt. Und diese Bereitschaft ist, wenn man die Leute fragt, prinzipiell vorhanden. Das ist ein Beispiel, das ist eine Umfrage in mehr als 100 Ländern, in der die Leute gefragt wurden, wären sie bereit, 1% ihres Nettohaushaltseinkommens für Klimaschutz abzugeben. Das ist schon eine ganz ordentliche Summe. Und Sie sehen hier in vielen Ländern, je dunkler sie eingefärbt sind, war eine große Bereitschaft da. In Deutschland sagen 2/3, ja, 1% würde ich abgeben. In den USA ist es die Hälfte, in China sind es etwa 80%. Könnte man damit vielleicht arbeiten, ist die Frage. Wenn man die Leute fragt, was schätzen sie denn, wie viel ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger 1% abgeben würden, die Schätzungen sind deutlich drunter. Das heißt, man glaubt nicht so recht, dass diese Antworten wirklich ehrlich gemeint sind.
Gut, und jetzt haben wir gesehen, die Menschen sind grundsätzlich bereit, sich zu verändern, aber es scheitert oft am Handeln. Also wir wissen, dass wir das eigentlich tun müssten, aber wir kriegen es nicht so richtig umgesetzt. Und das haben Psychologen untersucht, wie entsteht eigentlich diese Intentionsverhaltenslücke. Also wir haben eigentlich einen Vorsatz, wir kriegen ihn aber nicht umgesetzt. Wir wissen, das ist wichtig mit dem Klimaschutz, aber irgendwie verhalten wir uns im Alltag eben doch nicht so perfekt, wie es notwendig wäre. Und die haben gesagt, es gibt oder haben herausgefunden in der Analyse von vielen Studien, dass es zwei wichtige Faktoren gibt. Das eine ist die Qualität der Intention. Also wenn ein Ziel unkonkret ist, wenn es schwierig zu erreichen ist, wenn es gar nicht meinem persönlichen Wunsch oder meinen, ich gar nicht so für mich persönlich den Nutzen sehe, sondern das wird von außen an mich herangetragen, dann fällt es mir schwer, das umzusetzen. Und dann haben wir selbstregulatorische Schwierigkeiten. Also wir kommen nicht so richtig ins Loslegen, weil immer irgendwas anderes wichtiger ist oder weil wir Gelegenheiten verpassen. Also wir fahren dann doch mit dem Auto in Urlaub, weil wir eben uns nicht rechtzeitig um eine Alternative gekümmert haben. Also wir schaffen es nicht loszulegen. Wenn wir es geschafft haben, dann fällt es uns aber schwer, dran zu bleiben, was vielleicht damit zusammenhängt, dass wir nicht die Fortschritte richtig sehen, dass wir sehen, dass andere es gar nicht tun. Und ich finde, das ist beispielsweise beim Klimaschutz, wenn man sich anguckt, die Emissionen sind Jahr für Jahr auf Rekordniveau, auch wenn ich persönlich mich vielleicht total korrekt verhalte. Also so etwas führt dann zu Frustration. Man sieht nicht den Nutzen davon. Und man führt Sachen nicht zu Ende. Das ist eben bei solchen Themen wie dem Umweltschutz oder dem Klimaschutz auch schwierig, weil es gibt ja kein definiertes Ende. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, ich will 3 Kilo abnehmen, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich auch fertig, sondern das ist ja eine fortwährende Aufgabe. Und es fällt eben Menschen sehr schwer deswegen, gerade in diesem Umweltschutzbereich, wirklich in dieses Handeln reinzukommen.
Und daraus ergibt sich jetzt nochmal die Frage, weil wir überlegt haben, dass mit Freiheit natürlich vielleicht auch Verantwortung einhergeht. Werden eigentlich genügend Menschen ihrer Verantwortung gerecht?
Das, würde ich mal sagen, ist ein pessimistisches Bild.
Das erleben wir wirklich nicht oft, dass wir eine so einhellige Meinung haben.
Okay, dann sammeln wir mal Gründe. Darf ich bei Ihnen anfangen?
Bei mir ist es eigentlich ganz einfach. Ich werde selber der Verantwortung nicht gerecht. Also dadurch, dass ich selber quasi nicht das einhalte, was ich denke, das gemacht werden müsste, kann ich sagen, wenn ich es nicht mache, dann machen es ganz viele wahrscheinlich auch nicht.
Und haben Sie die Hoffnung, dass man daran was ändern kann? Sie an sich, die anderen an sich?
Ich nehme es mir immer wieder vor, weil ich immer wieder im Hinterkopf habe, aber eben das, was wir auch gerade eben gehört haben, es kommen andere Dinge dazwischen. Man hat andere Dinge im Kopf. Und jedes Mal stehe ich dann da und denke mir, ich habe mir eigentlich vorgenommen, das und das zu machen. Und deswegen war ich auch vor uns dafür, dass es eben diese Zwänge vom Staat gibt, weil ich denke, wenn es eine Regelung gibt, würde es mir auch selber einfacher fallen, weil es ist halt einfach eine Regelung, an die halte ich mich gut ist. Und wenn ich mich selber dazu zwingen muss, mache ich es nicht, weil ich möchte mich zu nichts zwingen. Ja.
Und wenn Sie dann denken, der Herr hatte eben gerufen, wir sind doch die Guten, es sind so viele, könnte man damit was arbeiten? Gibt Ihnen das Mut?
Das ist gut, weil das heißt, der Herr denkt, er macht das Richtige und das, was er auch erzählt hat, klang hervorragend und ich denke auch viele hier scheinen... Ja, ich habe es verstanden, aber ich denke trotzdem, dass wenn viele hier sitzen, dass sie der Meinung sind, dass im Vergleich zu anderen wir also schon eine höhere eine Stufe, klingt komisch, aber was davon erreicht haben und es ist ja auch gut, dass man sagt, okay, ich mache was Gutes, ich will das auch von den anderen. Weil das ist verständlich, wenn man seine Zeit investiert und auch vielleicht auf Dinge verzichtet, dass man von anderen erwartet, das Gleiche zu tun. Und deswegen fühle ich mich selber, auch wenn ich hier sitze und denke, andere machen diese Sachen und ich selber nicht und ich trage nichts dazu bei, schlecht dafür. Deswegen, ja.
Danke. Und da ich Sie eben falsch zitiert habe, gebe ich Ihnen die Gelegenheit, das aufzuklären.
Inwiefern falsch zitiert? Sie dachten, ich meine das nicht ironisch, oder?
Wie schätzen Sie den Menschen ein? Das ist die Frage.
In persönlichen Gesprächen oder irgendwelchen Veranstaltungen oder überall, wo ich mich herumtreibe, im Hospital oder wo auch immer, bin ich immer unter. Also ich meine das folgendermaßen. Es gibt zig Millionen von anständigen, gutbürgerlichen Menschen in ganz Deutschland, die sicherlich von sich glauben, wenn doch jeder so wäre wie ich, dann wäre doch alles ziemlich gut und ich mache schon eine ganze Menge und so weiter. Aber der Zustand der Welt zeigt ja, es ist bei weitem nicht genug. So. Also ich bin immer unter den Guten und trotzdem ist alles viel zu schlecht. Also sie begreifen nicht, dass es noch alles viel, 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 viel zu wenig ist. Und selbst Ulrike Herrmann mit ihrem 78, da ist es doch uns gut genug gegangen. Da waren wir aber auch noch 4 oder 3 Millionen oder was weiß ich wie viel. Das muss man berücksichtigen, das ist immer noch viel zu hoch. Also gerne tiefer, tiefer, 50er Jahre, gerne Vorkrieg, gerne ohne Strom. Dann wird es vielleicht immer noch nicht reichen bei 8 Milliarden. Also die Menschen sind sich nicht im Klaren, wie viel zu hoch ihr Wohlstandsniveau ist. Und fühlen sich dann schon gut, ja, ich mache, ich fliege schon lange mit mir oder was weiß ich was. Ja, in diesem Sinne dieses lächerlich machen, ich kann es schon gar nicht mehr hören, diese Grünen oder das, was als Vogue bezeichnet wird, sind alle viel zu schlecht. Also,
okay.
Wir müssen das global betrachten. Wir müssen nicht messen mit wem es schlechter oder besser geht in unserem Land. Wir müssen immer an die Armseligen irgendwo auf dem Planeten denken, die denen es wirklich dreckig geht. Wir müssen das immer global, alles, das ganze Tun muss global betrachtet werden, sonst nützt das nichts, insbesondere beim Klima, ja, das versteht ja jeder. Und das haben die Menschen nicht auf dem Schirm.
Okay.
Sie wissen, dass wenn Sie sich bei diesem Format alleine auf die Ja-Seite setzen, ich Sie einfach fragen muss, warum?
Die Frage ist Verantwortung für was? Also man kann ja nicht einerseits sagen, der Staat muss mich zu was zwingen und dann tut er mir ja mehr oder weniger die Verantwortung nehmen. Also Verantwortung impliziert eigentlich, dass ich selber handeln darf. Jetzt ist auch die Frage, da es jetzt Klimaschutz ist. Also Umweltschutz, ich glaube, keiner ist jetzt der Meinung, wir sollten Öl in den Fluss kippen oder dergleichen. Also das ist eben, glaube ich, klar. Aber jetzt Klimaschutz an sich finde ich vom Konzept her oder vom Ganzen eigentlich schwachsinnig, also oder Humbug. In dem Sinne, dass ich kann den Regen jetzt nicht schützen. Also es geht nicht. Die Erde oder der Prozess funktioniert so oder so weiter. Das an sich, das Modell, das dann meistens mit dem CO2 genommen wird, halte ich auch für falsch in jeder Hinsicht. Also ohne jetzt viel darüber zu reden. Wenn es so funktionieren würde, dann wird es kälter werden und nicht wärmer. Aber prinzipiell, also wenn wir jetzt annehmen, ich hätte recht und ihr wärt alle falsch, würdet mich jetzt dazu zwingen wollen, vom Staat her, das zu machen, was ihr macht. Weil eigentlich wäre ja die Freiheit zu entscheiden, ob was richtig oder falsch ist. Und wenn es jetzt nicht richtig oder falsch sein, wenn ich mir die Freiheit nicht nehmen darf, dann hätten wir den Zwang, dann hätten wir keine Freiheit mehr. Dann wäre es auch legitim, wenn ich an der Macht wäre, dass ihr nicht die Umwelt schützen dürftet.
Also für Sie ist das eine ganz große Frage nach der Freiheit, selber zu entscheiden, was man tut und wie weit man gehen will. Habe ich das richtig so zusammengefasst? Oder?
Im Groben ja. Ich meine, das ist ja der Kernpunkt der ganzen Diskussion hier. Ob wir die Freiheit haben, zu entscheiden, ob es richtig oder falsch ist, bestimmte Dinge oder Einschränkungen oder dergleichen zu haben.
Wir können natürlich diese Aussage, ob der CO2-Anstieg jetzt am Klimawandel schuld ist oder nicht, natürlich müssen wir schon ein bisschen begleiten, weil Sie wissen schon, dass die weit, weit überwiegende Mehrheit der Wissenschaftler sagt, dass das eine Ursache für den Klimawandel ist und dass es eine menschengemachte Ursache ist.
Ja gut, die Mehrheit der Theologen vor 2000 Jahren war der Meinung, wir müssen Tiere opfern, damit wir uns von den Sünden reinwaschen können. Also ich würde mich nicht immer auf die Mehrheit verlassen in dem Sinne. Und wenn in 100 Jahren es dann heißt, es war alles Humbug, also ist ja öfters mal vorgekommen, dass die Mehrheit falsch lag mit irgendwas. Vor 50 Jahren hat man auch noch Leute in Irrenhäuser gesteckt oder ihnen das Hirn amputiert, weil sie irgendeinen Fehler hatten. Also.
Okay.
Sie sitzen ja jetzt hier mit der Mehrheit auf der Seite, die sagt, es werden nicht genügend Menschen der Verantwortung gerecht. Was muss ich denn ändern, Ihrer Meinung nach, damit das vielleicht passiert?
Schon wieder ich. Ich bin recht radikal. Also ich muss sagen, ja, es sollte halt zumindest auch jeder bei sich selber anfangen. Also ich fliege zum Beispiel nicht. Also ich bin einmal vor 25 Jahren geflogen, aber ich habe mir vorgenommen, nicht mehr zu fliegen. Das ist mal eins. Andererseits habe ich noch ein Stehzeug stehen. Und aber ansonsten fahre ich Fahrrad oder öffentliche Und ja, ich esse kein Fleisch. Also es gibt viele Möglichkeiten, mal anzufangen, sich dann einzusetzen, was weiß ich, Urban Gardening, so Gemeinschaftsgärten überhaupt, sich vor allem politisch auch zu äußern, immer deutlich zu sagen, wo es lang gehen soll. Also damit man nicht sagen kann, die Grünen haben uns jetzt ein Heizungsgesetz verbockt und die sind schuld. Dabei rundherum die Länder, die haben längst mehr Wärmepumpen zum Beispiel, darüber, dass man die Kosten ja eh an die Mieter abwälzen kann. Also Mietgesetze wollen wir gar nicht mit anfangen. Mal abgesehen, also immer diese Proteste, wenn Leute, die viel haben, irgendwo beschnitten werden sollen, da habe ich echt meine Probleme damit. Aber ich sehe auch, dass ich selber auch noch im Grunde im Luxus lebe, global gesehen.
Ja, und also darauf zielt auch meine Frage, wie können wir das denn erreichen, dass mehr Menschen ihrer Verantwortung gerecht werden? Wir hatten schon über Zwang gesprochen, das fanden ja viele schwierig, aber was wäre denn eine Möglichkeit?
Ja, einfach mehr auf die Straße gehen, mehr die Tatsachen herausstellen, wo es überall hakt, und auch Politiker ruhig angreifen, die falsche Entscheidungen treffen, aber auch untereinander vielleicht eben sich zusammentun in Gruppen, die eben anders leben und da ein Beispiel geben. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wo man anfangen kann.
Danke.
So, vielen Dank. Wir haben noch eine Frage für Sie. Wir laufen auf die 9 Uhr zu.
Genau, weil
geben
es
jetzt
geht,
ein bisschen Gas.
Es geht im letzten Block noch einmal um die Frage, wie stark eigentlich sich Dinge verändern müssen. Das haben wir ja gerade schon mal gehört, ob wir mit welchen Methoden wir eigentlich weiter vorankommen. Und es gibt dazu eine Übersicht, die finde ich relativ einfach zu verstehen ist, von Hancock aus 1994, der sogenannte Zukunftsrichter. Da haben wir links die heutige Situation und rechts halt die Entwicklung mit der Zeit. Und die Zukünfte werden halt immer größer, die passieren könnten. Der ganz große Trichter außen sind die möglichen Zukünfte, also was grundsätzlich überhaupt möglich sein könnte. Da sind natürlich viele Dinge bei, die jetzt so ein bisschen sehr seltsam sind. Aber dann gibt es auch viele Dinge, die einleuchtend sind, plausibel und die also und noch weiter zugespitzt ist es, was wohl wahrscheinlich passieren wird, wenn sich halt relativ wenig Veränderung passiert. Und in diesem Umfeld der möglichen Zukünfte kann man ja sagen, die Zukunft beginnt ja nicht irgendwann, sondern sie beginnt ja schon heute. Wir können ja schon heute anfangen, sie zu gestalten, indem wir morgen etwas anders machen als heute. Das ist ja auch der Grund, warum sich Menschen beispielsweise gute Vorsätze machen. Und John F. Kennedy hat einen Satz gesagt, den ich hier mitgebracht habe, die Veränderung ist das Gesetz des Lebens. Die Frage ist, wo die Zukunft eigentlich hingeht. Und in diesem Zukunftstrichter sehen Sie dann unten ein Modell zum Beispiel, was eine besonders erstrebenswerte, eine wünschenswerte Zukunft sein könnte, die halt so ein bisschen abweicht von dem, was eigentlich jetzt wahrscheinlich ist. Und da muss man halt gucken, welche Maßnahmen man einleiten müsste, um da irgendwie hinzukommen. Und da gibt es halt verschiedene Versuche, wie die Zukunft sein könnte. Und mit diesem Modell kann man eigentlich erklären, dass eine Zukunft nicht etwas ist, was einfach so passiert, sondern eine Zukunft, die durchaus, also die man schon beeinflussen kann, indem man handelt. Und eine dieser Möglichkeiten, aus diesem Form des Wahrscheinlichen rauszukommen, ist die sogenannte Donut-Ökonomie, die aussieht wie das Gebäck, deshalb ist es so benannt worden, die Wohlstand für alle innerhalb der planetaren Grenzen erreichen möchte. Das ist eine Vorstellung, die erst relativ jung ist, ungefähr vor 10 oder 12 Jahren, glaube ich, entwickelt worden ist. Und die Idee ist, dass sich die Wirtschaft bewegen muss zwischen zwei Begrenzungen. Das eine ist die äußere Begrenzung, nämlich das, was der Planet als vertragen kann, was man dem Planeten zumuten kann. Das ist der äußere Rand, und der innere Rand ist das, was man der Gesellschaft zumuten kann. Also es sagt, es muss beides eigentlich erfüllt sein. Die Gesellschaft muss bestimmte Standards, sie muss bestimmte Formen des Wohlstands oder der Bedingungen haben als gesellschaftliches Fundament. Und auf der anderen Seite gibt es die ökologische Decke, die wir nicht überschreiten dürfen. Und die Idee dieser Donut-Ökonomie besteht darin, dass man halt in diesem grünen Bereich dazwischen wirtschaftet. Das Problem dieses Konzepts, was ist, was wir vielleicht alle mögen, das gibt es halt noch nirgendwo. Das hat bisher noch nie geklappt. Aber es ist immerhin schon mal eine Idee.
Und es gibt eine Stadt, die das wirklich auch ausprobieren möchte, und zwar Amsterdam, die 2020 damit gestartet sind, zur Donut-Stadt zu werden und verschiedene Maßnahmen beschlossen haben. Dazu gehört, dass sie beispielsweise den Konsum der Verwaltung, also aller städtischen Einrichtungen, Betriebe, um 20% mindestens reduzieren wollen. Der Verbrauch neuer Materialien soll um die Hälfte reduziert werden. Lebensmittelverschwendung soll um die Hälfte reduziert werden. Der Verbrenner soll, also Verbrennermotoren, ganz raus aus der Stadt. Es wird neue Formen des Wohnens werden getestet, wo Gebäude gebaut werden aus recyceltem Holz, die ökopositiv, also energiepositiv sind im Sommer, also mehr Energie erwirtschaften, als sie selber verbrauchen, und wo ein Drittel der Fläche Gemeinschaftsflächen sind, wo Spielzimmer sind, Arbeitsflächen, um einfach den Flächenverbrauch für das individuelle Wohnen zu begrenzen. Und Amsterdam hat nun das Ziel, 40.000 dieser Gebäude zu errichten. Also es gibt Mustergebäude und die wollen das im großen Stil umsetzen. Also da versucht eine Stadt, anders zu wirtschaften und anders zu leben, um somit eben nicht mehr so stark die planetaren Grenzen eben zu überschreiten.
Und was haben die Studierenden in ihren Reportagen aus der postkarbonen Zukunft des Jahres 2049 noch an Ideen beigesteuert? Sie sehen hier einen Screenshot, da wird jemand liegend verkabelt, der wird virtuell auf Reisen geschickt, im Traum, in dem irgendwie in seinem Gehirn etwas verändert wird. Das klingt ein bisschen scary, ist aber laut Reportage nicht unbedingt schlimm, weil man hat ganz neue Möglichkeiten. Man kann nicht nur ohne CO2 auszustoßen an andere Orte fliegen, sondern sich auch in andere, zum Beispiel in einen Fisch hineinzuversetzen und das Meer auf eine ganz neue Weise kennenzulernen. In diesen Filmen haben wir auch gesehen, die Möglichkeit, in Tiny Houses zu leben, so wie Peter Lustig früher einmal. Dass Superblocks eingerichtet werden, in denen Parkplätze abgeschafft werden, um die Lebensqualität in bestimmten Nachbarschaften zu erhöhen. Dass sich das gesellschaftliche Ambiente ändert, dass Schnitzel empörend sein können oder als Luxusprodukt wahrgenommen wird, die man, also nicht nur, was man heute sagt, ich, wenn Fleisch, dann kaufe ich Bio, sondern eher sowas, ich esse Fleisch so oft, wie ich Kaviar esse, nämlich fast nie. Und es gab auch einen Film, in dem Ökoproteste doch radikaler werden. Da ist fast ein Flugzeug mit der Verkehrsministerin abgestürzt in einem Film. Also man kann sich eine ganze Menge denken. Manches davon ist eine echte Zumutung. Anderes bietet vielleicht auch die eine oder andere ganz neue Option. Und die Frage, die wir Ihnen jetzt zum Abschluss stellen möchten, ist diese.
Muss sich unser Leben verändern, auch wenn das zulasten der Freiheit geht?
Okay.
Okay, das ist nicht ganz so eindeutig ausgefallen wie die Antwort auf die letzte Frage. Sie waren noch gar nicht. Warum?
Naja, also ich habe es ganz stark mit dem Flugzeugreisen und so. Ich kriege es auch wirklich nicht. Also das ist natürlich meine persönliche Freiheit und ich kriege es einfach nicht hin. Also sitze ich jetzt hier.
Weil, okay, das ist das, was ich...
Ziemlich sicher, ja genau. Also ja, also ich werde irgendwann meine Freiheit aufgeben müssen, nicht mehr zu fliegen. Danke.
Interessant, das war ein persönliches Beispiel. Denken Sie auch an was Persönliches, da, wenn Sie diese Frage beantworten mit ja, muss sich unser Leben verändern oder wie haben Sie das beantwortet für sich?
Ja, muss ich schon verändern.
Und ist das eher so allgemein oder sehen Sie das auch für sich selber, dass sich Ihr eigenes Leben auch verändern muss?
Etwas schon, ja.
Okay. Und Sie hatten sich auch gemeldet?
Ich habe mich jetzt gemeldet. Ich muss jetzt mal sagen, es ist zwar ein bisschen elitär, was ich jetzt sage, aber trotzdem, ich habe meine wunderschönen Reisen schon hinter mir. Ich war 6 Wochen in Mexiko mit meinem Vater in Südamerika. habe das also Rio gesehen, ich habe Plätze gesehen, da zehre ich Jahrzehnte noch davon. Wirklich, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich muss nicht die ganze Zeit zum Beispiel nach Mallorca fliegen. Das kotzt mich an, wenn ich das machen würde.
Okay. Sie hatten sich ja vorhin sehr vehement für mehr Klima- und Umweltschutz eingesetzt und jetzt sitzen Sie hier auf der Nein-Seite. Warum?
Also ich saß eigentlich schon die ganze Zeit hier tatsächlich. Ist aber nicht schlimm. Oh, Entschuldigung. Genau. Erstmal muss ich sagen, dass die Fragen sehr allgemein gehalten sind. Deswegen tun sich, glaube ich, einige sehr schwer heute hier. Ich bin hier auf der Seite, weil ich eigentlich vorher mitbekommen habe, dass viele diese Definition sehen, als es nicht zulasten der Freiheit von jetzt, sondern auch der Freiheit von später geht. Das heißt, unsere Freiheit ist nur gesichert, wenn sich auch was verändert. Also wenn man jetzt sagt, nicht ab heute, also nicht unsere Zukunft verändert sich, sondern auch ab jetzt, dann ist ja die Lasten der Freiheit heute genauso, die später sind. Und wenn wir es jetzt nicht verändern, dann wird später auch so keine Freiheit mehr geben. Wenn ich jetzt nichts tue, deswegen bin ich auch der Meinung, dass eigentlich vielen Leuten nicht bewusst ist, wie viel Verantwortung sie eigentlich haben, wenn denen jetzt nicht klar ist, dass was ich heute tue, wird morgen nicht mehr so sein. Dann,
okay. Aber müssten Sie da nicht auf der Ja-Seite sitzen? Okay, dann bin ich dem nicht ganz gefolgt. Entschuldigung.
Ich frage Sie mal, wir hatten gerade schon ein persönliches Beispiel. Verstehen Sie das auch persönlich? Denken Sie an Ihr eigenes Leben oder an unser Leben, an unser aller, wenn Sie diese Frage mit Ja beantworten? Oder wie würden Sie das interpretieren?
Also schon eher so systemisch an unsere Freiheiten irgendwie als Kollektiv und vielleicht auch bezogen halt auf spezifische Freiheiten. Ne? Ich denke, man kann sich sehr gut eine postfossile Gesellschaft vorstellen, in der es sehr viel Meinungsfreiheit gibt, aber halt vielleicht nicht mehr so viel Flugfreiheit. Insofern denke ich, müsste man wahrscheinlich auch nochmal differenzieren, zu Lasten welcher Freiheit genau.
Also es gäbe so ein paar Freiheiten, wo Sie sagen würden, die dürften auf keinen Fall sich verändern, oder ist es jetzt so, die spielen da keine Rolle?
Ja genau, also Meinungsfreiheit oder so würden wir wahrscheinlich alle, hoffe ich doch, intensiv verteidigen wollen, ne? Aber es geht ja wahrscheinlich um diejenigen Freiheitserfahrungen, die halt mit fossiler Energie irgendwie unterlegt sind, ne? Und da denke ich, ist es schon wahrscheinlich anzunehmen, dass die halt nicht mehr in demselben Maße möglich sind. Und vielleicht ist das in mancher Hinsicht unangenehm, aber vielleicht in anderer Hinsicht auch nicht so wahnsinnig unangenehm, ne? Wenn ich nicht mehr die Freiheit habe, keine Ahnung, 180 mit dem Verbrenner auf der Autobahn zu brettern, dann finden manche das vielleicht ganz schrecklich und schlimm und andere vermissen das nicht so wahnsinnig.
Okay, danke.
Gibt es hier Widerspruch von Ihnen?
Zu was?
Zu der Argumentation für, ja, unser Leben muss sich ändern.
Ach so, nein, ich denke auch, dass das Leben sich ändern muss. Die Frage ist eben, was die Definition von Freiheit ist. Also eine Freiheit, die letztendlich dadurch möglich ist, dass sie die Freiheit von anderen Menschen einschränkt, zum Beispiel durch die globale Ungerechtigkeit, ist nicht etwas, was ich als Freiheit bezeichnen würde, sondern einfach eher als eine Form von Ausbeutung oder Raub oder so. Natürlich hat der Räuber auch eine gewisse Freiheit, aber das würde ich mit diesem hehren Begriff Freiheit, und Freiheit ist für mich eben auch immer an Gerechtigkeit gekoppelt. Also deswegen würde ich halt sagen, dass natürlich muss sich das Leben verändern, aber nicht zulasten der Freiheit von dem, was ich jetzt als Freiheit definieren würde.
Und das wäre im positiven Sinn, welche Freiheiten sollten wir da schützen?
Das ist eine kollektive Freiheit, das ist die Freiheit des Lebens, die Freiheit von jedem Menschen, auch sich selbst zu ruinieren, wie ich vorhin sagte. Also natürlich auch individuelle Freiheiten, die aber immer die um die Begrenztheit der Ressourcen weiß und die auch darum weiß, dass die Freiheit immer die Freiheit des Mitmenschen ist und auch derjenigen Mitmenschen, die wir nicht persönlich kennen oder die ganz woanders sind als wir.
Dankeschön.
Ich frage hier noch einmal auf der Ja-Seite, was hat Sie denn bewogen, sich hier auf die Ja-Seite zu setzen?
Ich bin immer noch am Überlegen und mache jetzt so allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Sprechen im kleistischen Sinne. Ich habe mich gefragt, ob sich unser Leben ändern muss oder ob sich die Einstellung ändern muss. Und ab dem Zeitpunkt, wo sich die Einstellung ändert, würde ich das vielleicht auch gar nicht mehr als Freiheitseinschränkung empfinden. Deswegen weiß ich nicht, wo ich sitzen soll.
Ja, das zeigt, dass der Begriff Freiheit auch sehr schwierig ist ein bisschen, ne?
Okay, sollen wir an dieser Stelle einen Strich drunter ziehen? Wir sind schon 10 Minuten über die Zeit. Und noch eine Antwort, ja, diese Fragen sind schwierig, aber das ist auch Absicht. Es geht nicht darum, dass es hier die richtige Antwort gibt, dass man die Seite findet, sondern wenn es ein bisschen sperrig ist und man damit ringen muss und dann anfängt, die Fragen zu interpretieren, das ist durchaus, wie wir hoffen, ein positiver Effekt, etwas, was man aus diesen Veranstaltungen dann mitnehmen kann.
Ja, ich glaube, man hat auch gesehen, dass viele jetzt über nachdenken, was eigentlich Freiheiten wirklich sind und was die ausmachen. Wir haben noch eine Stimmungsfrage, sagen, machen wir nicht mehr, sondern da bedanken wir uns einfach fürs Mitdiskutieren. Und wir machen diese Veranstaltung häufiger. Wenn Sie sich informieren wollen über das Format, über das, was wir sonst auch machen, können Sie das hier über diesen QR-Code machen oder uns einfach eine E-Mail schreiben, wenn Sie ihn zum Termin heute noch irgendwelche Anmerkungen danach haben oder sowas. Wir freuen uns über Rückmeldungen, weil wir das natürlich auch machen, weil wir was von Ihnen lernen wollen.
Dann, ja, schönen Dank
fürs Mitdiskutieren.
Schönen Abend.